リオピックス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Dann hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Sendung Oktober 2018. Bei mir ist Legic. Hallo Legic.
Hi.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hi. Und Legic, du hast dir die letzten paar Wochen Haiku angeguckt. Ich glaube, wir hatten Haiku schon mal im Programm. Wir haben auch schon vor, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahren, wahrscheinlich ist es auch fast so die Zeit, ein Interview mit einem Haiku-Entwickler. Und der Anlass ist, dass es jetzt nach wirklich 10, 15 Ewigkeiten, Jahren die erste Beta-Version gibt von Haiku. Und vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was Haiku genau ist, was es macht, was es tut.
Ja, Haiku cool ist im Grunde genommen ein Nachbau des guten alten BOS, das damals 2001, glaube ich, dann komplett eingestellt worden ist, nachdem die Firma B pleite gegangen ist. Und ja, die Firma B und das BOS, das war damals sogar auch noch ein, ich glaube Anfang der, also 1999, und 2000er Jahre war es so immer noch ein Kandidat für das nächste große macOS. Es sollte also die Basis für das nächste große macOS sein. Apple hatte schon Verhandlungen mit denen geführt, nur dann haben sie gesagt, das ist uns zu teuer. Und dann sind sie zu Next Step gegangen und haben, glaube ich, das Doppelte bezahlen müssen. Aber nun ja,
aber haben sich
der halt so spielt.
Ja, genau, ihren alten Visionär wieder zurückgekauft sozusagen.
Ja, genau. Das haben sie dann damit auch gemacht, natürlich. Ja, und das Interessante an BOS war halt einfach, dass es damals komplett von Grund auf neu entwickelt worden ist und wirklich dann zu Zeiten, wo Multimedia richtig groß war, natürlich dann auch versucht hat, dieses Konzept von Multimedia in ein modernes Betriebssystem reinzubringen. Das heißt, es war von vornherein so konzipiert worden, dass es eben sehr viel Multitasking, sehr viel Multithreading gibt. Es hat sogar schon vorausgesehen, dass wir in Zukunft wahrscheinlich nicht nur einen Prozessor verwenden werden, sondern mehrere Prozessoren. Es gab da die sogenannte legendäre B-Box, die kam mit 2 Prozessorkernen daher. Das waren damals wirklich nur 2 physikalische Prozessoren auf 2 verschiedenen Sockeln. Und ja, das war wirklich schon revolutionär, was sie damals auf die Beine gestellt haben. Mit den schwachen Prozessoren, die wir damals hatten, haben sie es tatsächlich geschafft, da wirklich und der Software, die sie geschrieben haben, das wirklich richtig optimiert laufen zu lassen. Jeder, der das mal ausprobiert hat, damals so zu Windows 95, 98 Zeiten oder sowas, der wird begeistert gewesen sein von der Performance von BOS. Und ja, das hat eben auch dazu geführt, dass selbst als BOS dann quasi eingestellt worden ist, die Firma B pleite gegangen ist, dass dann relativ schnell sich sehr, sehr viele Open-Source-Entwickler gefunden haben, die auf die Idee kamen, ja, wir wollen jetzt eine freie Nachimplementierung, wir wollen, dass das weiterlebt, wir wollen nicht, dass das stirbt. Leider hat die Firma B nie den Quellcode freigegeben, so musste man halt den schwierigen Weg gehen und sagen, okay, wir müssen alles nachprogrammieren. Also nicht durch Reverse-Engineering, teilweise vielleicht schon, aber man hat eben damit angefangen, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier ein BOS laufen, wir werden einfach ähnlich wie das GNU gemacht hat oder GNU Linux gemacht hat, indem es halt einfach Teile von dem Unix-System erst einmal nachprogrammiert hat, hat man das bei BOS genauso gemacht. Man hat einfach Teile genommen, wie beispielsweise den Tracker, das ist der Dateimanager, und hat den komplett in der freien Implementierung nachprogrammiert und Stück für Stück dann die einzelnen Server und so weiter und so fort, wie sie da heißen, was einfach im Grunde genommen Dienste sind, die im Hintergrund laufen. Und ja, das hat halt dazu geführt, dass die Idee geboren wurde, dann mal irgendwann mal ein komplettes Betriebssystem draus zu bauen, nachdem man dann die einzelnen Teile alle nachprogrammiert hat. Das hat auch schon ziemlich lange gedauert. Es gab zwischenzeitlich sogar noch einen kommerziellen, proprietären Versuch, BOS wiederzubeleben. Und ja.
Den habe ich auch mal benutzt, kurzzeitig. Den habe ich auch hier noch als DVD irgendwo rumliegen, und wir haben damals auch ein Interview mit Bernd Torben Kortz gemacht von CETA, dieser Versuch, dieses über so einen Teleshopping-Kanal bei RTL oder so, dieses Betriebssystem.
Ja, das waren dann schon die verzweifelten Versuche später.
Kaufen Sie jetzt, es sind nur noch 10 Stück da.
Ja. Am Anfang war es halt noch sehr, waren auch sehr viele euphorisch und es waren viele der Open BOS-Entwickler noch dran interessiert, das vielleicht in einem kommerziellen Produkt und mit einer Firma dahinter und Geld dann eventuell schneller pushen zu können und eventuell dann die Entwicklung das dann mehr in auch das Open Source Projekt Heiko mit einfließt. Also es gab da schon Synergien, würde ich mal sagen, mit dem ganzen Projekt. Aber schlussendlich ist das halt auch gescheitert und das OpenBOS Projekt wurde dann auch später, glaube ich, dann umbenannt in Haiku. Haiku hat man aus dem Grund genommen, weil es gab ein nettes kleines Gimmick im Webbrowser, den BOS mitgeliefert hat, denn die Fehlermeldungen waren nicht so kryptische Fehlermeldungen wie 404, Page Not Found oder sowas, sondern die waren tatsächlich Fehlermeldungen, die in der Gedichtsform Haiku geschrieben worden sind. Mhm. Und ja, der andere Namensvorschlag war Walter. Und Walter war so ein bescheuerter Name, da haben sich natürlich alle auf Haiku dann geeinigt.
Wo ist Walter?
Ja, und ich glaube, Walter, wenn man mal schaut, ja genau, wenn man schaut, auf dem, selbst auf dem aktuellen Haiku-System, wenn man da mal unter About System schaut, da steht unter Versionsname immer noch Walter drin. Das heißt, das hat sich auch irgendwie überlebt. Neben der Revisionsnummer, die da noch steht, steht da noch Version Walter drin. Also für die Leute, für die das dann interessiert. Also solche kleinen Gimmicks sind auch überall in Haiku mit eingebaut, waren auch in BOS eingebaut und es hat sich irgendwie auch mit überlebt. Aber es gibt's ja, glaube ich, in jedem Open-Source-Projekt. Also GNU selber beispielsweise steht ja auch für GNU is not Unix, ist auch so ein Selbstläufer, rekursiv. Und ja, das ist so, wie Haiku entstanden ist, wie das so geboren ist und was so die Idee hinter Haiku war. Und ich glaube, die Hauptidee, die Haiku geprägt hat, war tatsächlich BOS nachzuprogrammieren, so dass man auch die Software für BOS dann auch auf Haiku laufen lassen konnte. Und es gab interessanterweise relativ viel auch kommerzielle Software, weil tatsächlich viele Firmen wirklich gedacht haben, dass das der Durchbruch ist, weil der technische Fortschritt damals einfach so groß war bei BOS schon, dass dann viele Firmen gesagt haben, das ist das nächste große Ding. Und dann gab es vor allen Dingen die großen Firmen, die da, ich glaube, Borland war jetzt beteiligt, dann die großen Firmen, die jetzt da diese ganzen Audio-Workstation-Geschichten gemacht haben und ziemlich groß waren, die haben da auch schon erste Beta-Versionen und die kann man, glaube ich, teilweise immer noch auf illegalen Quellen dann noch finden. Wobei mittlerweile, glaube ich, irgendwann mal, glaube ich, dann auch bei diesen Beta-Versionen das Copyright abgelaufen sein könnte. Bin mir nicht ganz sicher, aber...
Keine Ahnung. Kann ich meinen Real Player dann wieder benutzen?
Real Player, glaube ich, gab es auch für BOS damals, wenn ich mich nicht komplett irre.
Den gab es ja überall. Den gab es ja sogar für Linux. Also ja. Zumindest, nee, obwohl, den Real Player weiß ich nicht, aber einen Real Producer gab es auf jeden Fall.
Also Real Player gab es auch für Linux, ja. Das, leider gab es den auch für Linux.
Ich weiß noch, wir mussten beim Radio dann Streams in Real Audio machen und da gab es auf jeden Fall den Real Producer, also damit man dieses Real Audio Streaming machen konnte. Also das gab es auf jeden Fall. Ja. Ja, Real Player. Ach ja, die gute alte Zeit sozusagen.
Ja, da muss ich das mal vorstellen, dass Haiku quasi aus dieser Zeit immer noch entstammt. Ja. Und bis heute, also die Entwicklung, es ist ein Wunder teilweise, dass die Entwicklung, dass das immer noch entwickelt wird, dass das vorher nicht irgendwie eingestampft worden ist, ohne dass eine Beta-Version, ohne dass was Greifbares da war, wurde jahrelang entwickelt, Jahrzehnte jetzt sogar entwickelt. Also das ist schon wirklich beeindruckend, würde ich mal fast schon sagen. Und das zeigt so ein bisschen entweder die Sturheit der Entwickler und auch der Fans, die dafür bezahlen, oder auch einfach diese Passion, die sie dort reingesteckt haben in dieses Hobby, dass sie das nicht untergehen lassen wollten. Und gerade nachdem CETA ja auch gescheitert ist, war es halt eben das einzige Projekt, was so halbwegs noch brauchbar war, wo man dann die alten BOS-Programme oder das alte BOS-Feeling dann noch benutzen und sehen konnte.
Ja, mir ist nicht ganz so klar, aber vielleicht kannst du mir das ja beantworten, warum man das dann noch benutzen sollte. Also ich meine, ja, aus nostalgischen Gründen vielleicht gab es auch irgendwie Leute, die BOS damals total toll fanden, oder gibt's offensichtlich die Leute, die das jetzt immer noch gerne hätten, aber ist der technische Fortschritt nicht einfach so viel weitergelaufen, dass und so viel Geld in andere Projekte wie halt Linux oder BSD oder was auch immer geflossen, dass sich das überhaupt lohnt, da dieses Projekt immer noch am Laufen zu halten. Mir ist es nicht ganz klar.
Das ist das Interessante an der Geschichte, dass viele der technischen Entwicklungen, die in Heiko reingeflossen sind oder in BOS damals reingeflossen sind, dass die mittlerweile sich nicht überholt haben, sondern dass die jetzt quasi aktueller Stand geworden sind, teilweise. Nicht in allen Punkten, aber in vielen Punkten. Beispielsweise hat Heiko immer noch, so wie BOS damals, ein ziemlich einzigartiges Dateisystem, das sehr datenbankähnlich funktioniert und einem erlaubt, wirklich Sachen zu machen, die man auf einem Linux oder auf einem Mac und auf vielen anderen Geräten heutzutage so in der Art nicht machen kann. Weil es halt eben sehr, sehr viel mit Metadaten und erweiterten Attributen arbeitet. Es gibt zwar sehr, sehr viel Dateisysteme, zum Beispiel unter Linux, die erweiterte Attribute unterstützen, aber die haben dann die Programme, die nutzen das nicht. Also es gab ein paar Programme, es gab mal Beagle, glaube ich, hieß die Suchmaschine, oder TrackerD, oder Tracker, also der Dateiindizierungsdienst, der auch teilweise mal auf erweiterte Attribute gesetzt hat, um Dateien zu indexieren, aber das ist auch schon Jahrzehnte her und das macht auch kein Mensch mehr. Und ich glaube, das Letzte, was ich von erweiterten Dateiattributen auf Linux gehört habe, war, als ich eine E-Mail von Dropbox bekommen habe, dass demnächst das ButterFS, was ich benutze, nicht mehr unterstützt wird, sondern ich ein ext4 benutzen muss, weil die jetzt erweiterte Dateiattribute für irgendwas verwenden. Und ich glaube, ich habe bis Ende November Zeit oder sowas, dann irgendwie
endlich mal das Dropbox wegzuschmeißen, meinst du, ja.
Genau, wahrscheinlich aus dem Grund, ja.
Also
das ist das Einzige, was mir so bekannt ist. Und ansonsten bei Heiko und bei BOS, so wie bei BOS, wird dieses Dateisystem, werden diese erweiterten Attribute exzessiv eingesetzt. Die werden für jeden kleinen Furz quasi eingesetzt. Das fängt schon an mit den ganzen, mit dem Icon-Format, was Heiko verwendet. Die haben ein eigenes Icon-Format erstellt, weil eben Heiko und so möglichst BOS-kompatibel sein möchte, möchte es halt eben auch lauffähig sein auf den Geräten, die 2001 eben gerade aktuell waren. Das schaffen die sogar auch teilweise. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass diese Icons, dieses Icon-Format dann natürlich kein normales SVG sein darf, weil SVGs ziemlich groß werden. Man kann also von der Größe her und dann auch sehr viel Arbeitsspeicher benötigen. Aber die haben den großen Vorteil, dass man die natürlich frei skalieren kann. Und jetzt musste man natürlich irgendwie ein neues Format schaffen und hat sich dann gedacht, okay, wir schaffen ein nur Icon-Format, also wir brechen SVG runter nur auf das, was wir brauchen für Icons, und haben dann ein neues Haiku-Vector-Image-Format geschaffen, das dann auch HVIF abgekürzt wird. Und als es dann darum ging, ja, was machen wir, wenn wir, machen wir so wie bei Linux, da wird einfach in User-Share-Icons, werden alle Icons abgelegt, für Programme und so weiter und so fort, etwas blöd, weil da müssten die alle mitgeliefert werden oder das Icon muss irgendwie installiert werden. Bei der Installation haben sich alle gedacht, ja, dann machen wir das, dann schauen wir erstmal auf die Größe, wie groß ist denn dieses Vector-Image-Format, was wir da haben. Und hat man herausgefunden, dass das so klein ist, dass das als erweitertes Attribut einfach in der Datei selber abgelegt werden kann. Und das hat man jetzt auch gemacht. Das heißt, wenn man Icons laden möchte, es reicht von normalen Ordner-Icons oder verschiedene Dateitypen-Icons, die werden in Windeseile geladen, weil die quasi als erweitertes Attribut direkt bei der Datei selber liegen und nicht irgendwo von einem anderen Ort, auch von der Festplatte oder SSD, geladen werden müssen. Und das ist so auch wieder so eine Innovation, die in Heiko mit reingeflossen sind, also jetzt speziell in Heiko, das da gab es damals in BOS nicht. Also ich glaube, BOS hat auch schon Icons bei den erweiterten Attributen abgelegt, aber die hatten eben dieses Vector-Image-Format nicht, sondern die hatten da einfach dann drei normale Bitmap-Images reingepackt als erweitertes Attribut und gehofft, dass das dann auch für höher auflösende Displays funktioniert. Also das ist so eine Innovation, die ich bisher so nirgendwo anders gesehen habe und wo ich sagen würde, das ist tatsächlich etwas, was auch auf dem Linux-Desktop sehr interessant wäre, sowas zu implementieren, beispielsweise für App-Images oder für Snaps und so weiter und so fort. Wäre das, glaube ich, eine interessante Idee, das zu machen. Hat bisher noch keiner aufgegriffen. Dann gibt's noch eine Vielzahl von weiteren Sachen, die jetzt in Heiko mit reingeflossen sind. Die neueste Geschichte, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal vor allen Dingen sehr stark drüber geredet, ist das Paketmanagement von Heiko, das so anders funktioniert oder damals zumindest schon ein bisschen was revolutionär war, für Linux-Nutzer zumindest, weil es komplett anders funktioniert hat als bei Linux, wo quasi alles auf die Festplatte entpackt wird. und man doch eher dieses, was jetzt in Snaps und App-Images und vor allen Dingen auch in Flatbacks zu sehen ist, dem eher entspricht, aber auch wieder eine Eigenart ist und so von keinem anderen benutzt wird. Beim Paketmanagement von Heiko sieht es nämlich so aus, dass die Pakete als eine Datei quasi ausgeliefert werden. Man kann die Datei runterladen und das ist im Grunde genommen ein Image, das dann über das Dateisystem gemountet wird als Read-Only. Und das Gleiche geht mit Bibliotheken und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, jedes Programm selber kann dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt die und die Bibliothek und dann wird die einfach von der Platte geladen, beziehungsweise von dem anderen Image geladen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass man dann auch sagen kann, okay, ich möchte aber jetzt hier das Programm in der und der Version haben. Das hat ja dann eine andere Abhängigkeit zu einer älteren Bibliothek. Das macht keinerlei Probleme. Also das, dieser ganze Mischmasch von verschiedenen Bibliotheken und Versionen, das funktioniert ohne Probleme durch eben dieses auch verschiedene Mounten. Und Heiko hat es so weit geführt, dass die jetzt, bevor es Butterfest Snapshots waren gerade in den Kinderschuhen, haben sie es sogar geschafft, dass das ganze Heiko-System selber als Heiko-Paket quasi ausgeliefert wird, so dass man bei jedem Upgrade, was man selber fährt, dann sagen kann, okay, wenn das jetzt nicht mehr hochfährt, dann boote ich einfach die letzte Version, die funktioniert hat. Weil ich habe ja das Paket, das alte Paket noch. Also das ist so auch so eine Besonderheit von Heiko, die in den letzten Jahren hinzugekommen ist, die so noch in keinem anderen Betriebssystem gefunden werden kann.
Gibt ja sonst noch dieses NixOS, ich meine, aber da müsste man jetzt wieder andere Leute fragen, ob das ein bisschen so ähnlich ist. Also das Paketmanagement kann man da ja auch irgendwie den alten Zustand relativ schnell wieder irgendwie nehmen. Aber ja, ich bin ja auch eher dann dafür, meinen ganzen Snapshot zu nehmen zurzeit, weil ich auch ButterFS nehme. Okay, aber ich kann unter Heiko auch normale Linux-Filesysteme benutzen, oder? Also ich kann auch eine USB-Platte oder sowas anschließen mit einem X4 oder irgendwas.
Das sollte keinerlei Probleme machen. Also es gibt eine Vielzahl von Treibern, die in Heiko enthalten sind und dazu zählen eben auch Dateisystemtreiber. Das heißt, es gibt die ganze Palette von Dateisystemen, die unterstützt werden. ButterFS wird sogar neuerdings unterstützt und es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Beta schon drin ist, aber es wird auf jeden Fall gerade ein Treiber entwickelt, der auch Schreibsupport auf ButterFS hat. Was schön ist, wenn man beispielsweise mal einfach nur was reparieren möchte am Dateisystem oder meint man, das Dateisystem ist kaputt, hat man die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel so ein Ext-Dateisystem einbinden möchte, zu sagen, ich möchte das nur read-only einbinden. Unter Heiko und nicht auch noch schreibbar. Und das hat dann einen großen Vorteil, dass man einfach Dateien rüber kopieren kann und die dann eventuell retten kann, ohne dass man das Dateisystem selber kaputt macht. Was eine schöne Sache ist. Also ButterFS wird auch unterstützt. Natürlich die ganzen Windows-Dateisysteme. FAT wird unterstützt. Ich glaube, es wird sogar XFAT unterstützt. Das habe ich zugegebenermaßen noch nicht getestet, weil ich hier
mit XFAT ja Lizenzen irgendwie
und Lizenzen werden, oder? Wären wahrscheinlich das Problem an der Geschichte. Wobei es gibt ja auch unter Linux die Möglichkeit, Perfuse und anderen Sachen ohne Lizenzen XFAT nutzen zu können. Das heißt, ich vermute, da gibt es sowas Ähnliches für Heiko auch. Oder wird es demnächst geben? Also die Dateisysteme werden unterstützt. Das sind so die Dateisysteme, die ich jetzt im Kopf habe, die unterstützt werden. Natürlich das BFS, wie es heißt, also das BOS-Dateisystem wird auch unterstützt. Dort gibt es auch verschiedene Versionen teilweise, die ein paar Sachen ein bisschen was anderes machen. Und dort werden auch alle Versionen unterstützt, ohne große Probleme.
Und so, ich meine, gut, es ist ja angepriesen quasi als Multimedia-OS oder so, weil ist es damals gestartet. Kannst du irgendwas dazu sagen, ob, weiß ich nicht, meine Soundkarte funktioniert, ob meine Webcam funktioniert, also diese Multimedia-Sachen, ich meine, dafür brauchen wir ja heutzutage irgendwelche Treiber. Ist sowas drin?
Ja, sowas ist zum Großteil drin. Also man hat sich freundlicherweise bedient bei den BSD-Machern an der einen oder anderen Stelle und unter anderem auch an dem Framework für Sound. Das heißt, man hatte native Treiber auch für ein paar Soundkarten. Die hat man damals von BOS auch übernommen. Das ist auch eine nette Geschichte. Wenn man noch alte BOS-Treiber rumliegen hat, kann man die einfach auf Heiko reinschieben und es müsste eigentlich funktionieren.
Klar habe ich die einfach rumliegen.
Ja, es gab halt damals BOS CD-Sammlungen, die in so Magazinen ausgeliefert worden sind, die hatten dann teilweise auch Treibersammlungen für BOS und so weiter und so fort. Das heißt, deshalb, ich habe, glaube ich, so eine CD bei mir irgendwo noch rumliegen mit BOS 5 und da war auch noch eine Treiber- und App-CD dabei, wo alles Mögliche drauf war. Also wenn man sowas hat, kann man möglicherweise auch unter Heiko direkt laufen lassen. Ansonsten wird OSS 4 Treiber werden unterstützt. Das heißt, man kann einfach, im Grunde genommen, bei mir funktioniert die Soundkarte out of the box auf meinem Lenovo 3000 N200 Rechner, den ich hier habe. Das ist ein alter Laptop. Auf den ThinkPads, ich glaube X200, X220, X230 funktioniert der Sound direkt out of the box. Das heißt, ich gehe davon aus, so Intel HD Sound Gedönse funktioniert direkt out of the box. Also die ganzen ALC 9 Schieß mich tot Devices werden funktionieren. Die meisten Soundkarten sollten funktionieren. Falls man jetzt so eine spezielle Creative Sound Blaster, X-Fi, irgendwas Soundkarte hat, kann es natürlich durchaus sein, dass das nicht funktioniert, weil es braucht irgendwelche speziellen Extra-Treiber. Aber so die ganzen Onboard-Sound-Chips, die sollten ohne großartige Probleme funktionieren, was das angeht. Webcams, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Es gibt Webcam-Software auf jeden Fall. Und ich weiß, ich habe damals, aber das war noch die Alpha-Version, Heiko mal auf einem IPC 701 installiert. Also dem allerersten IPC, der mit Linux rauskam. Und da funktionierte ich glaube, da war eine eingebaute Webcam 0,3 Megapixel oder sowas. Die hat funktioniert mit der Webcam-App. Also es gibt auch eine Webcam-App. Das ist das. Ansonsten gibt es natürlich auch, was man sonst so braucht in Sachen Multimedia, also Bilderbearbeitung beispielsweise. Da gibt es ein nettes Programm, nennt sich WonderBrush, das so ein bisschen versucht, das ist also eine Bitmap-Bilderbearbeitung, keine Vektorbearbeitung, aber das versucht so ein bisschen, und das kennt man auch vielleicht von den alten Mac-Zeiten noch, es versucht so ein bisschen wie so eine Art Vektorprogramm zu fungieren, so dass wenn man so einen Pinselstrich malt oder sowas, ist das ein Objekt, dieser Pinselstrich. Das heißt, man kann das Objekt im Nachhinein auch verändern und sagen, okay, ich möchte das jetzt verschieben, ich möchte jetzt, also dass jeder Pinselstrich quasi ein Objekt ist oder jedes Quadrat, was ich aufgezogen habe, und ich kann das dann bearbeiten. Das heißt, es funktioniert so ein bisschen, hat so einen Workflow, sage ich mal, wie so Inkscape, würde ich mal sagen, obwohl es eher ein Bitmap-Bilderbearbeitungsprogramm ist. Videoschnitt gibt's auch. Ich habe sogar Videoschnitt auch, ich habe ein paar Videofolgen auch auf YouTube gemacht zu Haiku, und ich habe sogar mal eine komplette Woche lang mich damals noch mit der Alpha-Version beschäftigt von Heiko und das wirklich mal versucht exklusiv zu nutzen. Und habe dann auch ein Video, glaube ich, dazu gemacht, wie Videoschnitt funktioniert unter Heiko. Da gibt's auch ein Programm, das nennt sich, lass mich nicht lügen, ich schaue mal gerade nach, weil ich habe Heiko gerade im Hintergrund laufen. Das nennt sich, wie heißt es denn, Clockwork. Und das funktioniert auch relativ gut, hat zwar nur so Basissachen wie, ich mache jetzt wirklich Videoschnitt und verschiedene Spuren. Ich glaube, wenige bis gar keine Effekte oder sowas, aber es funktioniert immerhin. Und es funktioniert sogar auf meinem uralten Rechner mit einem Gigabyte RAM oder sowas, habe ich ohne Probleme zum Beispiel dieses YouTube-Video, was ich gerade angesprochen habe, auch geschnitten. Also das geht auch ohne Probleme. Und das Tolle in Sachen Multimedia ist, es gibt auch sowas wie Jack-Audio. Nur das ist quasi im System eingebaut und es ist nicht so wie Jack, was so ein Aufsatz ist in Linux irgendwie, wie man es benutzen kann, sondern das ist tatsächlich komplett direkt eingebaut und zentral drin, und man hat dann so ein Schaltpult, was man sehen kann, wo man tatsächlich die Ein- und Ausgänge miteinander verbinden kann. Das ist also auch ein Programm, was eigentlich auch schon aus der BOS-Zeit stammt, und man hat es im Grunde genommen nur übernommen für Heiko, und das also auch eine sehr nette Geschichte, wenn man Audiosachen machen möchte. Audioschnitt gibt es auch eine ganze Reihe von Programmen, die man nutzen kann, die einem helfen, dann da Audiosachen zu schneiden. Das ist also auch da recht gut. Und das Tolle ist wirklich, das läuft auch auf meiner uralten Kiste hier, wie gesagt. Und das ist auch eine Besonderheit, die Heiko von BOS übernommen hat, ist dieses Multithreading. Das heißt, weil es ja von Anfang an auch für mehrere Prozessorkerne ausgelegt war, das BOS, hat man direkt sich gedacht, okay, wenn man was programmieren, so ein Programm, dann soll im Grunde genommen alles, was in dieser GUI zu sehen ist, ein Thread sein. Und so ist jedes Menü, jeder Button und sowas, alles in einem eigenen Thread, läuft dann im eigenen Thread, und man kann das erstaunlich gut dann auch sehen in den Task Manager, den es da gibt, der dann auch die einzelnen Threads anzeigen kann zu dem Programm. Und dann sieht man mal im Vergleich zu einem Linux-Programm, wenn man dann ein Programm startet, dass da irgendwie so 3 oder 4-mal so viel Threads dann laufen in einem Heiko- oder BOS-Programm. Und das sorgt halt dann auch dafür, dass das Ganze sich wunderbar auf modernen Maschinen natürlich dann auch besser verteilen kann. Also jetzt auf meinem Lenovo, wo ich es laufen habe, ist es, glaube ich, ein Dual-Core. Es verteilt sich da auch relativ gut. Und je mehr Kerne man hat, desto besser ist das dann natürlich. Also wer Dual-Core mit Hyper-Threading hat, da läuft es dann auch ziemlich zügig.
Jetzt hast du viele Programme genannt schon. Sind die dann Open Source oder ist es irgendwas Proprietäres?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich jetzt diesen Haiku-Paketmanager. Da gibt es natürlich eine grafische Oberfläche, nennt sich Haiku-Depot. Da kann man sich viel Software runterladen und die ist meistens Open Source oder zumindest Freeware. Also steht unter, man kann es einfach so benutzen, runterladen. Und es gibt natürlich dann aber noch die andere Schiene, dass es kommerzielle Software, davon gibt es immer noch ein bisschen was, was heute verkauft wird teilweise auch noch. Da gibt es beispielsweise die Firma Tune Tracker Systems. Das ist eine Firma, die Radiostationen managt oder Radiosoftware schreibt und die verkaufen sogar auch ganze Workstations, die mit Haiku ausgeliefert werden. Sind schon seit einigen Jahren verkaufen die.
Aha.
Und haben die sogar auch damals mit BOS verkauft, die Maschinen, und sind dann irgendwann auf Haiku umgestiegen. Und haben jetzt die Beta-Version, glaube ich, auch aufgenommen. Oder es läuft sogar noch die Alpha-Version bei den aktuellen Workstations, die man kaufen kann. Auf jeden Fall, die Software selber kann man bei denen auch kaufen.
Okay, das heißt, also es gibt zumindest eine kommerzielle, also größere kommerzielle Firma, da kannst du so einen Rechner mit Haiku drauf kaufen. Gut, machen jetzt für Radio-Stream-Software irgendwas Zeug. Aber zumindest verkauft irgend so ein Hersteller tatsächlich Hardware mit Haiku.
Krass. Es gibt sogar mehrere Radiosender in den USA, die das immer noch einsetzen. Oder sogar Leute, die dann immer noch die B-Boxen da stehen haben und es läuft einfach. Weißt du, das geht halt nicht, solange die Hardware nicht kaputt ist, dann läuft das halt einfach. Und
genau,
das ist tatsächlich,
läuft seit 20 Jahren.
Das ist halt tatsächlich so eine Radio-Management-Station so ein bisschen. Das heißt, du kannst da wirklich als mit einem Zwei-Mann-Team im Grunde genommen einen ganzen Radiosender betreiben. Weil du da wirklich programmieren kannst, okay, ich möchte jetzt den und den Tag, der soll so ablaufen, dann ziehst du deine MP3s oder Waves oder was auch immer du da hast, was du vorher aufgenommen hast, einfach da rein, dann hast du den Tag schon mal geplant und dann drückst du auf Play und dann kannst du, gehst aus dem Büro und dann läuft das einfach. Es wird dann einfach ausgestrahlt.
Ja, gut, es gibt ja viele von diesen
genau.
Softwaren, ja. Die meisten
auf jeden Fall.
Laufen natürlich auf Windows, aber ja.
Ja, und das ist halt eben das Besondere, dass das da eben mit Haiku, dass du die Maschine auch mit Haiku kaufen kannst und dass die Leute natürlich dann auch oder teilweise, die das damals benutzt haben in den 90ern, dran gewöhnt sind, wie das Ganze funktioniert, die Konfigurationsdateien vielleicht noch haben und weiß der Geier was. Die wollen halt nicht umlernen. Und es ist natürlich auch schön, dass das auf den alten Kisten läuft. Das heißt, die brauchen sich nicht unbedingt eine neue Workstation oder sowas zu kaufen, sondern können, glaube ich, die Software auch alleine kaufen direkt für Haiku so. Also das wäre so das kommerzielle Produkt, was mir so einfällt, derzeit, was es für Haiku gibt. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Legacy-kommerzielle Produkte. Also Gobi Production beispielsweise war die Office-Suite für BOS. Ich weiß nicht, ob es die noch zu kaufen gibt irgendwo. Vielleicht findet man da irgendwo was von. Es gibt auf jeden Fall noch Beta-Versionen davon und es gibt Demo-Versionen oder Shareware-Versionen oder sowas, die man dann benutzen kann. Die haben dann ein paar Einschränkungen oder so. Die kann man frei benutzen, aber ich glaube, das Gobi Production selber kann man auch, glaube ich, vielleicht kriegt man es bei eBay noch als CD sogar noch oder so mit einem Product Key oder so. Und das ist eine komplette Office Suite dann. Ist natürlich so eine Office Suite aus den 90ern. Das heißt, das kann man jetzt nicht, das kann nicht mithalten mit einem aktuellen LibreOffice oder Caligra Suite oder sowas. Aber das wäre sowas. Aber dann gibt es zum Beispiel auch noch Spiele. Es gab eine Reihe von Spielen, die erschienen sind für Haiku. Es war sogar, glaube ich, mal Worms Armageddon in der Mache für Haiku. Ich habe noch die Beta-Version irgendwo bei mir rumliegen. Es wurde dann leider nie veröffentlicht, weil dann, ich glaube, die ist pleite gegangen oder es gab da irgendwelche anderen Probleme. Aber das funktioniert und es gibt natürlich eine richtig lebendige Community, die dann versucht, so die ganzen alten Klassiker auf Haiku laufen zu lassen. Diese ganzen Spiele, die auf SDL-Basis irgendwie laufen oder so, ohne Probleme lauffähig zu machen. Was es nicht gibt bei Haiku, wenn wir schon bei Spielen sind, sind so OpenGL 3D-Shooter-Gedöns, also außer Doom und Anfängen der 3D-Shooter gibt es da jetzt nicht, weil es gibt keine wirkliche OpenGL-Hardware-Beschleunigung unter Haiku. Da sind also die Treiber, die 3D-Treiber, da gibt es also fast im Grunde genommen gar nichts. gab mal vor ein paar Jahren ein paar Experimente, das Ganze auf Nvidia lauffähig zu machen. Das hat dann auch funktioniert, aber ich glaube, der Entwickler hat sich ein bisschen zurückgezogen und dann hat man das aufgegeben. Aber das klingt jetzt irgendwie schlimm, aber also von der Performance her, aber man merkt es nicht, ganz ehrlich. Wenn man den Desktop normal benutzt, merkt man es nicht, dass da keine OpenGL 3D-Beschleunigung drin ist. Es läuft einfach so flink und schnell, dass man es nicht merkt.
Ja gut, ich meine, wenn du sagst, es läuft halt auch auf Hardware von vor 20 Jahren halt, da wahrscheinlich besonders schnell, da brauchte man jetzt auch noch nicht diese großen 3D-Beschleunigungen, oder die gab es ja auch nicht in den Grafikkarten. Die Frage ist natürlich, ob das nicht mit 3D-Beschleunigung und allem noch viel geiler wäre.
Genau, deshalb gibt es da auch jetzt Arbeiten dafür, dass man das versucht irgendwie zu übernehmen. Der erste Teil ist, man will irgendwie, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber man möchte irgendwie an den Linux-Treibern und an den KMS und DRM-Gedöns möchte man ankoppeln und versuchen, von Linux da so ein bisschen den Code übernehmen zu können. Und man möchte dann auf diese Schiene eventuell dann auch mit Mesa und OpenGL dann eine bessere Unterstützung bringen, eben auch Hardware beschleunigt. Das ist jetzt nichts für die R1, würde ich mal behaupten, also für das erste Release von Heiko, wenn es dann mal rauskommen wird. Und hoffentlich wird es nicht wieder 6 Jahre dauern.
In 10, 20 Jahren dann, ja?
Ja, nee, ich hoffe, es wird nicht wieder 6 Jahre dauern von der letzten Alpha-Version, die wir gesehen haben, zur jetzigen Beta-Version, sondern es wird dann ein bisschen was kürzer sein. Und ich glaube, die Entwickler selber hoffen auch darauf. Und es wird dann wahrscheinlich der Plan sein für die R2, also für das zweite Release, dass dann auch solche Geschichten mit reinfließen. Und ja, insgesamt sieht es dann halt so aus, dass 3D und OpenGL also keine Option ist bei Heiko. Es gibt zwar das Software-Rendering für OpenGL, das heißt, es gibt auch so ein paar kleine Demos, die man sich anklicken kann, die ohne Probleme laufen. So ein OpenGL gerenderter eine Teekanne beispielsweise oder andere, die dann auch mit 60 Bildern pro Sekunde, also das ist jetzt gerade die Refresh-Rate meines Monitors, ohne Probleme laufen. Und ich kann da auch mehrere dieser 3D-Objekte hinzufügen und es läuft trotzdem weiterhin konstant mit 60 Bildern pro Sekunde. Und Blender beispielsweise, das Programm ist ja auch aus der Free and Open Source Welt bekannt, das läuft auch ohne Probleme auf Heiko. Ein bisschen was langsamer eventuell an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten gibt es damit auch keinerlei Probleme. Und dann kommen wir vielleicht auch zu einer weiteren Schiene, Open Source, Free und Open Source Programme. Ich habe ja Spiele erwähnt, da gibt es eine ganze Reihe von, also auch die ganzen Emulator-Gedönsen, also für Game Boy, für Super Nintendo, ScumVM und wie sie alle heißen, das läuft auch alles ohne Probleme auf Heiko. Da gibt es auch recht große oder starke Community, die da wirklich für die Spiele sich beschäftigt. Und sich
okay, das heißt also Monkey Island kann ich auf Heiko OS laufen lassen.
Genau.
Ah, super, okay, dann lohnt sich.
Aber das Wichtigste schon mal geklärt.
Genau. Was braucht man mehr? Ja. Okay.
Gibt natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Open Source und Free Software Programmen, die ohne Probleme auf Heiko laufen. Es gibt Portierungen von Qt Programmen, von KDE Frameworks Programmen, die ohne Probleme laufen. Beispielsweise, es gibt sogar native, also VLC beispielsweise gibt es auch in einer nativen Version. Allerdings ist das noch die Version 0.8 irgendwas. Danach wurde der BOS-Support eingestampft und dann gab es keine neue Version, aber es gibt Portierungen, die Qt4-Portierung, also VLC2 oder sowas mit der Qt-Oberfläche, das läuft auch ohne Probleme auf Heiko. Es gibt Caliga Suite oder zumindest ein paar Programme davon laufen auf Heiko, also Krita habe ich schon mal gesehen, K-Word oder wie heißt es jetzt, Words einfach glaube ich nur, das läuft auf Heiko. Also Vielzahl von solchen Programmen laufen auf Heiko. Ich habe sogar Dolphin, also den KDE-Dateimanager, auf Heiko laufen sehen. Das heißt, da gibt's Portierungen, die ohne Probleme auch auf Heiko laufen, die sich relativ gut integrieren in der Oberfläche her. Ist ja ein anderes Framework. Man merkt noch, dass das ein anderes Bedienkonzept ist teilweise, aber die funktionieren halt eben auch, die Programme. Also man muss nicht komplett von null anfangen. Ich habe sogar mal LibreOffice auf Heiko laufen gesehen, aber ich weiß nicht.
Sagen. Also ich weiß zumindest nicht, ob das in der Wikipedia steht, dass das irgendwie LibreOffice laufen soll. Aber ich habe jetzt.
Ja, okay. Ich habe es selber noch nicht installiert und ausprobiert, aber es könnte sein, dass es mittlerweile lauffähig ist.
Also Juni 2018, also irgendwas wurde da gemacht, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Artikel lesen, aber hier ist ein Bild, dass es läuft. Ja, so.
Ja. Solche Bilder kenne ich halt auch. Das Problem ist halt dann, die Quelle zu finden. Meistens kann es sein, dass du das dann nicht im Heiko-Depot findest als Image oder als vorgefertigtes Binärprogramm, sondern du musst es dir selber irgendwie zusammenkompilieren. Das passiert auch manchmal, aber.
As of writing, it's already in x86-64 Packages Repository.
Also dann ist es schon da, aber dann halt eben nur fürs 64-Bit. Und da kommen wir vielleicht auch nur zu einer interessanten Geschichte, die so ein bisschen auch mit der Geschichte von Heiko zu tun hat, weil BOS ja damals ein 32-Bit-Only-Betriebssystem war. Und so wurde Heiko oder damals OpenBOS, dann später Heiko, auch erstmal nur als 32-Bit-Betriebssystem entwickelt. Und erst vor ein paar Jahren kam er dann auf den Trichter, ja, es macht vielleicht auch Sinn, 64-Bit zu unterstützen und hat dann den Port an 64-Bit gestartet. Das heißt, mit anderen Worten, man hat jetzt so ein bisschen so ein kleines Dilemma, würde ich mal behaupten, weil wer wirklich die gute alte Legacy-Software von BOS einsetzen möchte, der sollte eher die 32-Bit-Version benutzen. Und auch wer die, ja, sagen wir mal, etwas ausgereiftetere Version haben will, der sollte auch die 32-Bit-Version einsetzen, weil die 64-Bit-Version noch recht jung ist. Die meisten Leute haben die ganze Zeit halt Heiko auf 32-Bit getestet, das heißt, dort sind auch die meisten Bugs reported und gefixt worden, und auf 64-Bit hat man jetzt die größere Auswahl an Software, gerade auch mit einer neueren GCC-Version und so weiter und so fort, die man dann auch von der Linux-Welt oder von der Free-Software-Welt so kennt. Aber mit dem Nachteil, dass sie halt eventuell nicht so ausgereift ist wie die 32-Bit-Version. Und dafür hat man auf der 32-Bit-Version vielleicht den kleinen Nachteil, dass man beispielsweise LibreOffice dann nicht laufen lassen kann, sondern braucht man die 64-Bit-Version. Aber also das wird sich mit der
zwei Heiko.
Ja, oder also du brauchst zwei Heikos. So groß sind die Images nicht, also da kannst du dir parallel auf der Festplatte installieren.
Ja, so gerade zum Ausprobieren wahrscheinlich erstmal eine virtuelle Maschine irgendwie mal packen und mal rumprobieren, oder?
Ja, man kann das machen in der virtuellen Maschine. Ich würde eher raten, wenn man so einen alten Rechner sowieso irgendwo rumstehen hat, einfach mal damit ausprobieren, weil virtuelle Maschine ist immer so das Problem. Ja, okay, es könnte ein bisschen was langsam laufen da und nicht so dementsprechend, was es auf echter Hardware leistet oder zu leistungsfähig ist. Weil
diese virtualisierten Treiber oder paravirtualisierten Treiber wahrscheinlich nicht gibt, oder?
Gibt es auch ein extra Paket, ich weiß gar nicht, ob für VirtualBox oder für VMware, auf jeden Fall gibt es da auch Pakete, damit das ordentlich läuft auf den virtuellen Maschinen relativ. Okay. Aber es ist halt immer so ein bisschen, dass das von der Performance her ein Ticken langsamer läuft als auf echter Hardware. Das ist mir aufgefallen, und ich glaube sogar bei VirtualBox muss man auch ein paar Einstellungen vornehmen, damit das laufig ist. Also ich weiß nicht warum, aber bei der Beta-Version haben sie jetzt keine VirtualBox-Images rausgegeben. Es wird wohl irgendeinen Grund haben, weil bei der Alpha-Version und auch bei den Nightlies gab es immer ein VirtualBox-Image, und das hat dann alles richtig vorkonfiguriert, also was für ein Netzwerktreiber du vor allen Dingen brauchst, damit du ins Internet gehen kannst, weil der Standardtreiber, glaube ich, den VirtualBox einrichtet, wenn du einen neuen Rechner einstellst dort, der funktioniert nicht. Da musst du ja auf irgendein Intel 1000 irgendwas Chipsatz umstellen, damit es funktioniert. Aber klar, man kann es auch in der virtuellen Maschine ausprobieren, man muss nur damit rechnen, dass das dann ein Ticken langsamer läuft als auf echter Hardware. Selbst wenn die echte Hardware viel langsamer ist als das, was man als virtuelle Maschine da vielleicht zugewiesen hat. Okay. Also das zum Ausprobieren. Ansonsten zum Ausprobieren, man kann sich ein Image runterladen. Die Beta 1 ist, wie gesagt, gerade erschienen, und dieses Image kann man sich per DD beispielsweise als Linux-Nutzer ganz einfach auf einen USB-Stick packen und von dort aus dann das ganze System laufen lassen. Man muss es nicht direkt installieren. Es läuft als Live-System. Bietet also bei allen beim Start an, entweder man möchte das als Live-System weiter nutzen oder installieren. Und wenn man es installieren möchte, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte da jetzt die Partition kleiner machen von einem Dateisystem. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Dateisysteme unterstützt werden, was Partitionierung, was kleiner machen angeht. Aber man kann ja, wenn man Linux oder Windows hat, da gibt es mittlerweile auch Tools, um das zu machen im Vorhinein. Und wenn man das dann gemacht hat und parallel installieren möchte, geht das. Es gibt einen eigenen Bootloader, den Heiko mitliefert, der auch in der Lage ist, dann so ein Windows oder auch ein Linux zu booten, solange man das Ganze im BIOS-Mode macht.
Weil ich wollte gerade fragen, wie es aussieht mit EFI.
Genau, das ist nämlich so noch, befindet sich noch in Entwicklung, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert mit EFI. Ich würde tendenziell sagen, nein, es gibt bisher noch keinen ausgereiften EFI-Support. Deshalb im BIOS-Mode. Ist ja auch eher für ältere Rechner gedacht, dann macht es da vielleicht auch Sinn, da gibt es ja kein EFI dann. Ja, worüber können wir noch reden, so ein bisschen?
Wir können zumindest sagen, wer sich dafür interessiert, es wird dieses Jahr mal wieder eine Konferenz zum Thema BIOS geben und die, also diese Begeistert, die hat jetzt ein paar Jahre lang nicht stattgefunden, aber dieses Jahr soll wieder eine stattfinden und zwar, na gut, okay, also eigentlich hätte man sich schon registrieren müssen dafür, aber die ist jetzt demnächst, die ist vom 1. bis 4. 11. und zwar in Hamburg, in Berlin, in Deutschland, in Hamburg, genau, wahrscheinlich wieder in, also früher war das immer in irgendwelchen Jugendherbergen, ja genau, auch wieder in der Jugendherberge, ja, also wer sich dafür interessiert, vielleicht kann man dann noch, ja, sich noch irgendwie einklinken oder sowas.
Das, ja, das Tolle ist, man trifft da tatsächlich auch die Entwickler von Heiko, die da, also man trifft die Leute, die da seit mehr als 10 Jahren dran rumwerkeln und rumarbeiten. Und natürlich, man trifft auch die Leute, die immer noch BIOS der Träne nachweinen oder sogar noch Programmsammlungen haben oder sogar noch eine B-Box haben. Also wer das alles noch nicht gesehen hat, sich dafür interessiert, der kann auf jeden Fall da hingehen. Und man kriegt auch so ein bisschen Insider-Informationen, was so geplant ist fürs nächste. Und man kriegt vor allen Dingen auch, wenn man gerade Heiko mal eingesetzt hat und sich so ein bisschen ja nicht so ganz so auskennt, sehr, sehr viele Tipps und Tricks, was man da machen kann, um bestimmte Sachen zu verbessern. Beispielsweise, was ich richtig genial finde an dem Dateisystem ist, du brauchst keine Musikverwaltung mehr, du brauchst keine Bilderverwaltung mehr, du machst das alles nativ mit dem Dateisystem und dem Suchtool, was es dort gibt. So kann ich einfach sagen, okay, ich möchte hier alle Interpreten mit, was weiß ich, Avril Lavigne oder sowas haben. Und kann dann sagen, okay, diese Suchanfrage, die ich jetzt habe, kann ich als Query wie bei der Datenbank einfach auf meinen Desktop ablegen oder in einen Ordner oder sowas ablegen und brauche dann also keine eigenständige Musikverwaltung, die das für mich macht, sondern ich kann das alles im Dateimanager verwalten und kann das Gleiche dann auch machen mit Bildern beispielsweise. Ich möchte Bilder von dem und dem Zeitraum haben oder Bilder, wenn ich die dann getaggt habe, ordentlich mit von dem und dem Ort oder den und den Personen und solche Geschichten. Das kann man alles machen. Und das funktioniert alles nativ im Dateisystem. Und das ist wirklich eines der größten Features. Man braucht da so ein bisschen Umdenken, weil man heutzutage das Ganze ja alles in eigenständigen Programme ausgelagert hat. E-Mail-Verwaltung ist ja auch ein eigenständiges Programm. Das braucht zwar Heiko im Grunde genommen nicht. Dort richtet man sich dann einfach hier, das ist mein Server für E-Mails und das ist der Ausgangsserver für E-Mails und der Rest läuft im Dateisystem ab mit diesem Query-Tool. Was dann einfach einen Ordner aufmacht, wo dann alle meine E-Mails drin liegen. Und wenn ich dann eine E-Mail von einer bestimmten Person suche oder verwalten möchte, kann ich das einfach mit dem Suchtool machen und einfach sagen, okay, hier Ordner anlegen und so weiter und so fort. Also es ist ein anderes Bedienkonzept, ein frisches Bedienkonzept, was so ein bisschen zeigt, was damals ja auch schon beim BIOS möglich war und was heutzutage immer noch bei Heiko möglich ist und was dann viele Sachen komplett anders macht und das sicherlich für den einen oder anderen eine ziemlich interessante Herangehensweise ist, alles irgendwie in so einer Datei abzulegen, in so einem Ordner abzulegen. Das kennen wir ja von anderen Konzepten. Plan 9 beispielsweise ist ja auch so ein Betriebssystem, was so versucht, alles möglich in Dateien abzulegen. Und Heiko macht das halt eben auch exzessiv. Die ganze Kontaktverwaltung läuft auch über Dateien und die Dateien sind alle 0 Byte groß, weil natürlich die ganzen Kontaktdaten in den Metadaten der Datei in den erweiterten Attributen abgespeichert sind, die man dann natürlich auch alle per Suche dann auch erreichen kann. Also ein ziemlich geniales Konzept und ich glaube, es gibt sogar immer noch eine Webseite, die auf Basis dieses datenbankähnlichen Dateisystems dann immer noch die BIOS-Tipps und Tricks oder sowas bereitstellt. Zumindest gab es das noch vor ein paar Jahren. Die Webseite, die dann wirklich tatsächlich dann auch komplett automatisch auf Basis des Dateisystems selber dann die Webseite erzeugt hat, im Grunde. Das heißt, du hast einfach nur einen Artikel geschrieben in eine HTML-Datei, das in einen Ordner reingeworfen. Und das Dateisystem selber und ein Skript haben dafür gesorgt, dass automatisch die Webseite erstellt worden ist und dass dieser neue Artikel dort eingepflegt worden ist. Das alles Jahrzehnte, bevor es Wikipedia gab. Also übertrieben natürlich, aber zumindest Jahre, bevor es Wikipedia gab.
Oder andere Static Site Generators. Also ich meine, gibt es ja heutzutage auch, schreibst einen Markdown-File, legst es irgendwo ab und dann passiert ihm machst du genau, nochmal, ja. Rufst du noch einmal einen Make-Befehl auf und dann hast du da eine fertige Seite oder so. Gibt es ja heutzutage auch. Ich bin gerade nochmal durch die Release Notes gegangen und habe da gesehen, also Virtual.io-Treiber gibt's. Das heißt also, wer KVM benutzt, kann sich da eine virtuelle Maschine zusammenklicken. Also da sind auf jeden Fall Virtual.io-Treiber jetzt wohl in Haiku drin. Sollte also, wenn alles richtig funktioniert, schnell genug laufen.
Das stimmt, über KVM sollte es schnell genug laufen. Das, wo es Probleme gibt, sind halt so VirtualBox oder VMware. Da ist es so ein bisschen langsamer.
Okay, ja, das würde ich sowieso nicht benutzen.
Aber das ist, glaube ich, immer so.
Ja, ich meine, du brauchst, wie gesagt, ja auch die Virtual.io-Treiber dann dafür, dass es, dass der Festplattenzugriff dann auch schnell ist, weil sonst, ja, wenn der erst nochmal wieder alles emuliert, dann bis es dann auf deiner Festplatte, auf deiner richtigen Festplatte landet, dauert es ja auch immer wieder eine Weile. Okay, ja.
Ja, was kann man noch sagen? Es gibt, das Wichtigste, glaube ich, für den einen oder anderen ist natürlich auch der Webbrowser, das Portal ins Internet. Da gibt es auch einen Webbrowser, den Heiko hat. Der wurde sogar von der Community finanziert, die Entwicklung daran wurde von der Community finanziert, weil Heiko, das haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon erzählt, die hatten so ein Bounty-Programm, also wo man tatsächlich für ein bestimmtes Ziel, wie eben, wir brauchen einen neuen, modernen Webbrowser, konnte man Geld spenden oder musste eine bestimmte, also wie bei Kickstarter, eine bestimmte Mindestsumme erreichen und wurde tatsächlich ein Entwickler eingestellt, der sich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr lang dran gemacht hat. Ich glaube, beim Webbrowser waren es sogar mehrere Jahre. Ich weiß nicht, ob er für alle Jahre bezahlt worden ist, sich dann dran gemacht hat. Und es gibt jetzt einen, ja, relativ modernen Webbrowser auf WebKit-Basis. WebKit ist jetzt auch nicht immer so das Gelbe vom Ei, was die Aktualität angeht. Das heißt, ist noch nicht so hundertprozentig, aber es reicht zumindest, um so das Wichtigste zu machen, wie beispielsweise YouTube-Seiten aufzurufen, Twitter aufzurufen. Ich glaube, wo es Probleme gibt, ist Mastodon beispielsweise als Webseite. Das ist mir letztens gecrashed häufiger. Also es gibt noch Probleme bei einigen Webseiten, die dann vielleicht auch crashen könnten unter dem Heiko-nativen Webbrowser. Der nennt sich übrigens WebPositive.
Genau, angelehnt also an den ehemaligen Webbrowser, den NetPositive, den es früher gab. Genau,
ja, eine Anspielung darauf. Und ansonsten gibt es natürlich alternative Webbrowser, die man einsetzen kann. Es gibt eine ältere Version, glaube ich, oder jetzt vielleicht sogar auch neuere Version von Capzilla oder ehemals Capzilla, jetzt heißt er ja Falcon, der Webbrowser. Es gibt natürlich hier NetSurf, diesen komischen minimalistischen Browser, der auf allen möglichen Systemen läuft, also den man auch auf dem Amiga noch finden kann. Und noch ein paar andere Browser gibt es da auch für Heiko, die man einsetzen kann, wenn man also ins Web rausgehen möchte. Es gibt Podcasting-Apps, womit man sich also Podcasts runterladen kann, unter anderem Radio Tux beispielsweise, kann man abonnieren, das funktioniert auch ohne Probleme.
Oh, hast du probiert, ja.
Hab ich probiert, ja.
Okay.
Es gibt immer noch die ziemlich beliebte App BeShare. Das ist sowas, ja, wie kann man das erklären? Das ist aus dem Zeitalter von 2000.
Von Napster
rausgekommen, genau. Und so ungefähr kann man sich das Ganze vorstellen. Mit aber der zusätzlichen Komponente, dass es so eine Art IRC-Chat auch noch dort drin gibt. Also man nicht nur Dateien tauschen kann, sondern auch IRC-Sachen. Das Tolle an BeShare ist, dass man vor allen Dingen historisches Material mittlerweile dort findet, die Leute, das Leute gesammelt haben und das dort eben einfach zu runterladen ist. Also wer sich mal dafür interessiert, ja, CETA, was war das überhaupt? Wenn man auf YouTube nicht fündig wird, auf BeShare wird man fündig. Wenn man sich die BOS-Demo noch nicht angeschaut hat, mittlerweile gibt's die, glaube ich, auch auf YouTube, oder die ganzen anderen interessanten Sachen, die rund um Heiko oder BOS irgendwie aufgetaucht sind, kann man sich auf BeShare das Ganze alles auch so, glaube ich, sogar legal runterladen, was das angeht. PDFs und alte Handbücher von Programmen und wie man es bedienen kann, sind dort zu finden. Es gibt, ist es quasi quasi sowas wie ein Museumsbesuch, würde ich mal fast schon sagen, wo man die ganzen alten Schinken und interessanten Sachen dort finden kann. Also das ist ein sehr interessantes Programm. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Programmen, die für Heiko zur Verfügung stehen, aber man muss natürlich deutlich sagen, es ist nicht jetzt hier irgendwie ein Linux oder sowas, oder selbst so die kleinste Linux-Distribution, die es so gibt, die mit dem kleinsten Paketmanagement-Umfang, wird wahrscheinlich mehr Software haben, als jetzt Heiko selber hat. Dafür muss man aber ganz deutlich sagen, Heiko hat einen sehr starken Fokus auf Desktop-Anwender und auf Desktop-Nutzung, und das sorgt halt eben dafür, dass man Vielzahl von Programmen findet, die eben für den Desktop-Benutzer gedacht sind und dich eher für Server oder sowas, also Konsolenprogramme gibt es zwar auch mittlerweile, weil natürlich viele Linux-Nutzer und BSD-Nutzer auf die Idee gekommen sind, ja, das könnte der Heiko auch Spaß machen. Und dann gibt es zum Beispiel Vim oder ähnliches, auch für Heiko, ohne Probleme kann man das da auch laufen lassen. Apropos Konsole und Konsolennutzer, es gibt eine Shell, eine Unix-artige Shell, und dort wird die Bash eingesetzt als Shell. Das heißt, es ist nicht komplett was Neues für Linux-Nutzer, sondern man arbeitet in der gewohnten Umgebung im Grunde genommen und kann dort auch das meiste, was so die Bash halt kann, auch benutzen. Die ganzen Bash-Skripte und so weiter und so fort sollte im Großen und Ganzen auch laufen, weil das Dateisystem ein bisschen andere Struktur hat und alles unter /boot gemountet ist im Grunde genommen. Sieht es halt auch so aus, dass die ganzen Devices und so weiter sofort unter einer anderen Location zu finden sind. Das kann, oder vielleicht auch einen anderen Namen haben. Das kann halt dann bei dem einen oder anderen Skript mal für Probleme sorgen. Müsste man halt ein bisschen was anpassen, dann funktioniert das auch alles. Ja, was wir auch noch sagen könnten, was ziemlich interessant ist, zumindest aus heutiger Sicht, weil sich ja eigentlich so die Microkernel-Architektur nicht so richtig durchgesetzt hat, kann man sagen, dass BOS und jetzt auch Haiku, das, was so Microkernel-Geschichten angeht, dem am nächsten kommt. Das heißt, es ist selber kein Microkernel, hat aber sehr, sehr viele Anleihen davon. Okay. Und das ist sogar noch ein bisschen was stärker, als es zum Beispiel bei macOS mit seinem Mach-Kernel der Fall ist. Ist zwar auch ein hybrider Kernel, aber es ist zumindest, was das angeht, schon viel ähnlicher dem Microkernel-Konzept. So gibt es beispielsweise eben verschiedene sogenannte Server, die dann im Hintergrund laufen. Das sind im Grunde genommen Dienste, die dort laufen, die auch einzeln neu gestartet werden kann. So gibt es zum Beispiel einen Mount-Server, der eben als Dienst für das Mounten von verschiedenen Geräten zuständig ist. Es gibt einen Net-Server, das ist im Grunde genommen sowas wie der Network-Manager, der dann da für ganze Netzwerkverbindungen zuständig ist. Es gibt einen App-Server. Der App-Server ist für alle Apps, für das Rendering der Apps zuständig. Das heißt, wenn der abkratzt, dann hat man ein Problem. Und es gibt ein Paket-Daemon, das ist jetzt eher bekannt, das ist also wirklich ein Dienst, wie man das unter Linux her kennt, und ein Power-Daemon beispielsweise, das sind so die neueren Sachen, die jetzt Heiko eingeführt hat, vor allen Dingen, die dann für das Power-Management zuständig sind oder eben für das Auspacken von Paketen und für das normale Laufen von solchen Paketen. Es gibt einen Input-Server, der ist für das ganze Input-Gedönse, für das Input-Handling zuständig, was Tastatur und Maus angeht. Und ein Media-Server, der für Media, Multimedia zuständig ist, den kann man auch ohne Probleme neu starten, weil falls irgendjemand mal was abstürzen sollte oder was nicht richtig funktionieren sollte, in Sachen Multimedia kann man den einfach neu starten, dann funktioniert das also weiterhin. Das ist vielleicht auch das Tolle an diesen ganzen Server-Dingern, dass man die einfach auch neu starten kann, ohne großartige Probleme. Es gibt auch einen Keystore-Server, das ist so eine Art Car-Wallet oder also eine Art Brieftasche, wo man die ganzen Passwörter abspeichern kann, für beispielsweise WLAN oder sowas. Und da kommen wir vielleicht auch zu einem interessanten Punkt, wie sieht es Betreiberunterstützung, was Netzwerk angeht, aus? Die meisten Netzwerkchips werden unterstützt, also wenn man so ein LAN-Kabel reinsteckt, funktioniert es, außer man benutzt Broadcom Zeugs, das funktioniert jetzt nicht.
Klingt wie früher unter Linux,
ja. Ja, so ungefähr. WLAN klappt bei mir erstaunlich gut, aber es liegt wahrscheinlich auch an der älteren Hardware, die ich habe. Und auch die ThinkPads, also die alten, ich habe ja die X200er-Serie so ein bisschen genannt, ich glaube, es geht bis zu der 230er-Serie oder sowas, die ganzen WLAN-Chips, die dort verbaut sind, ohne Probleme. Es wird vor allen Dingen da auf eine Kompatibilitätsschicht zu FreeBSD gesetzt. Also es werden viele der Treiber, die es für FreeBSD gibt oder wo FreeBSD, ich glaube, 8 und 9 unterstützt wird, also die Chips, die da unterstützt werden, die werden dann auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unter Heiko unterstützt. Es gibt jetzt Anstrengungen, jetzt auch FreeBSD 10 Treiber und 11 Treiber für Heiko zu bringen. Kompatibilitätsschicht heißt es im Grunde genommen, man benutzt nicht die Binärformate von den FreeBSD-Dingern, sondern also von den Treibern, sondern man hat eine Möglichkeit, im Grunde genommen die FreeBSD-Treiber im Quellcode zu nehmen und dann für Heiko einmal zu übersetzen, und dann funktionieren die meistens. Das heißt, WLAN muss man schauen, aber wenn man Glück hat, findet man vielleicht einen WLAN-USB-Stick oder sowas, der dann funktioniert unter Heiko. Bei mir funktioniert das jetzt glücklicherweise ohne Probleme auf den Rechnern, die ich getestet habe. Und man hat da auch, anders als bei der letzten Alpha-Version, keinerlei Probleme in WPA2-Netzwerken reinzukommen, egal welche Konfiguration, so Fancy-Konfiguration es jetzt dort gibt. Habe ich zumindest bisher keine Probleme mit gehabt.
Auch WPA Enterprise?
Das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert.
Gut, also
müsste funktionieren.
Ob du ins Uninetz reinkommst, weißt du nicht, aber...
Es müsste theoretisch funktionieren, selbst wenn es in der grafischen Oberfläche nicht funktionieren sollte. Ja. Es wird der WPA-Supplicant eingesetzt, das heißt, wenn man eine richtige Konfiguration dafür hat, wird das kein Problem sein, da auch mit reinzukommen dann ins Uni-Netzwerk. Wo es Probleme geben kann, da lasst mich mal schauen, ob das mittlerweile vielleicht behoben ist VPN. Das habe ich nämlich noch nicht getestet, aber es gibt zumindest, also VPN ist leider noch nicht drin. Es gab mal einen Versuch, da VPN mit reinzupacken, aber VPN ist momentan nicht drin. Das heißt, VPN, da kann es Probleme geben. Falls man VPN braucht, gibt es Probleme. Ansonsten in Sachen Netzwerkeinstellungen gibt es standardmäßig einen SSH-Server oder, ich weiß nicht, habe ich den eingeschaltet? Nee. Also es gibt auf jeden Fall einen SSH-Server, einen FTP-Server und einen Telnet-Server, den man anschalten kann. Also man geht einfach in die Netzwerkeinstellungen und sagt, man möchte den Service einschalten und dann wird er eingeschaltet. Man kann sich dann per SFTP mit Heiko zum Beispiel verbinden und dann Sachen von dort drüber kopieren, wenn man möchte.
Ein Telnet-Server, oh Gott, das klingt echt wie schlimme 90er, ja.
Ja, der ist glücklicherweise standardmäßig ausgeschaltet, der Telnet-Server. Beim SSH-Server bin ich mir nicht sicher, ob ich den eingeschaltet habe oder ob der standardmäßig eingeschaltet ist. Aber nett ist auch der FTP-Server, den man mit einem Einklick anschalten kann. Dann kann man eventuell von einem Smartphone oder sowas ohne Probleme auch drauf connecten, falls man es möchte. IPv4 und IPv6 werden unterstützt. Also gibt es auch keinerlei Probleme, was das angeht, also Netzwerkgeschichten. Im Großen und Ganzen läuft das Ganze, aber wenn man es mal vergleicht mit dem Linux oder dem BSD, da ist natürlich Netzwerkgeschichten sind da viel weiter ausgefeilt und ausgereifter, weil sie im Grunde genommen ja auch für Server und sowas gedacht sind, die Systeme oder zumindest dafür auch entwickelt worden sind und Heiko eher für den normalen Otto-Normalverbraucher. Und der braucht dann halt diese ganzen Enterprise-Features nicht.
Also es klingt zwar so, dass ich es gerne mal doch nochmal in der virtuellen Maschine ausprobieren würde. Also das letzte Mal war, glaube ich, vor 2 Jahren, dass ich es mal in KVM oder so gebootet habe. Ist aber immer noch so, dass ich ja den Einsatzzweck leider nicht sehe. Also gut, wenn ich jetzt eine Radiostation in den USA wäre, okay, dann würde ich mir vielleicht die gebündelte Software davon, Hardware-Software kaufen. Und ja, ich habe in den 90ern damit auch mal rumgespielt mit BOS und es war schon cool, aber mein Linux tut halt alles. Das ist so irgendwie, ich habe nicht so den richtigen Einsatzzweck.
Ja, der Einsatzzweck, würde ich sagen, ist vornehmlich für die Leute, die tatsächlich einen älteren Rechner haben, wo auf dem Linux und aktuelle Linux-Distro vielleicht nicht mehr so gut läuft. Das war bei meinem Lenovo-Rechner der Fall. Es hat nur 1 GB Arbeitsspeicher, hatte Probleme mit dem Linux-System, hat rausgeswappt und war dann zu langsam und Surfen hat nicht Spaß gemacht und Videos anschauen oder Musik abspielen, da gab es manchmal Stotterer oder sowas. Und das ist, glaube ich, so der Einsatzzweck momentan für die. Es ist natürlich Nostalgie, das eine, und das andere ist tatsächlich alte Rechner wirklich ans Laufen zu bringen. Und
ja, das genau, mit neueren Linux-Versionen habe ich ja mittlerweile auch das Problem. Also wir hatten ja vorhin schon mal 32-Bit, 64-Bit-Diskussion. Die neuen Linux-Distributionen gibt es einfach nicht mehr in 32-Bit.
Das ist vielleicht halt auch das eine oder andere Problem, ja. Und das schafft halt Heiko auch. Und dann ist natürlich auch dieses datenbankähnliche Dateisystem. Wenn man das weiß, richtig einzusetzen, macht das richtig Spaß auch für, was weiß ich, man hat so einen PC rumstehen. Ich erinnere mich an meine Zeit, wo ich Zivildienst gemacht habe und da eine kleine Mini-Disco gemacht habe für die Kids, die da in der offenen Tür rumgedoktert sind. Da gab es halt einen PC, der stand da rum, der sollte halt nur Musik abspielen. Und das war auch so ein älterer PC und dafür würde es beispielsweise Sinn machen. Ich habe damals einen Linux eingesetzt, einen eLife eingesetzt und jetzt würde ich halt wahrscheinlich Heiko drauf benutzen, weil es halt viel schneller laufen würde und weniger Aussetzer hätte beim Finden der ganzen Musikdateien und der Playlisten und so weiter und so fort. Also für sowas würde ich das vielleicht mal einsetzen. Also wer sowas macht, Hörspiele sich anhören oder sowas. Wer das nicht am Smartphone machen möchte, kann das da machen. Ja, Videos angucken kann man natürlich auch. Das geht ohne Probleme. Auch ohne diese 3D Super OpenGL Beschleunigung kann ich ohne Probleme auf meinem alten Lenovo Full HD Videos zum Beispiel abspielen. Bei 4K Videos bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das wird hier nicht mehr laufen. Aber das schafft auch die CPU nicht. Also das ist so wohl eher der Einsatzzweck und natürlich dann die Neugier an der ganzen Geschichte und natürlich Nostalgie vor allen Dingen. Es gibt ein paar andere Sachen und Innovationen, die in Heiko drin sind, die teilweise jetzt auch in den ganzen großen Linux-Desktops mit eingeflossen sind, also Stack-and-Tile-Support beispielsweise. Das ist also jetzt die Möglichkeit, dass man einfach sagen kann, okay, ich möchte ein Fenster an den linken Rand ziehen und dann nimmt es halt eben die linke Hälfte des Displays ein und ein Fenster an den rechten Rand und dann nimmt es die rechte Hälfte des Fensters ein. Das ist mittlerweile auch unter Linux nichts Neues. Bei Heiko hat man das so ein bisschen wegen dem Design natürlich auch ein bisschen was weitergeführt. Da gab es sogar auch eine Universität in den USA, die sich mit diesem Projekt beschäftigt hat vor ein paar Jahren, wo also tatsächlich Studenten daran gearbeitet haben, das zu entwickeln, ein Konzept, wo man zwei Fenster miteinander verkleben kann. Das heißt, man kann einfach ein Fenster nehmen, ein anderes Fenster nehmen und dann muss man eine bestimmte Kombination gedrückt halten, dann kann man ein Fenster mit dem anderen verkleben. Das hat den Vorteil, dass die dann bei so einem Tiling-System oder Tiling-Fenstermanager aneinander kleben bleiben. Das heißt, wenn ich ein Fenster ziehe, ist das andere Fenster immer, bleibt dann immer an der gleichen Position. Dann kann ich halt beide Fenster frei platzieren auf dem Desktop, wie ich es haben möchte. Und auch wenn ich ein Fenster größer ziehe, wird das andere Fenster auch proportional so groß gezogen, wie ich das eine Fenster halt groß gezogen habe. Solche Features und Funktionen sind teilweise, glaube ich, noch nicht angekommen auf den Linux-Desktops und sind doch recht nützlich. Das andere ist, dass man sogar, weil die Fenster ja alle, wenn man sich die Fensterleiste mal angeschaut hat, ist das keine komplette Leiste, die um das ganze Fenster herum geht, sondern das ist im Grunde genommen ein Tab, der oben als Fensterleiste angezeigt wird. Und das macht es natürlich dann sehr einfach, dann auf die Idee zu kommen, okay, wir können so einfach sagen, wir legen mehrere Tabs dort ab, der Programme. Das heißt, ich kann im Grunde genommen mehrere Fenster ineinander packen als verschiedene Tabs, werden die dann angezeigt und kann dann einfach von einem Fenster, von einem Tab zum anderen wechseln und dann zwischen vielen verschiedenen Programmen hin und her wechseln. Also das ist auch ein ziemlich flexibles System für den einen oder anderen, vielleicht auch interessant, vielleicht passt das auch in den Workflow, den man so hat. Ich glaube, KDE SC4 hatte das damals auch noch, dass man dort einfach sagen kann, okay, ich möchte dann ein Programm in einem Tab haben. Ich glaube, mit Plasma 5 und der neuen Quinn-Version ist das verschwunden. Da gibt es diesen Support also nicht mehr. Aber also wer so einen Workflow hat, der kann sich da bei Heiko mal umschauen. Da gibt es eben den Support auch dafür. Das wäre also auch sowas.
Okay, gut. Naja, dann ich habe ja im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, ich habe noch meinen alten Laptop gefunden beim Umziehen. Vielleicht probiere ich mal aus, ob der Rechner noch bootet und vielleicht kann der ja, also der ist so aus dem Jahr 2001, vielleicht kann der ja tatsächlich nochmal mit Heiko wieder zum Leben erweckt werden. Und ansonsten hoffen wir einfach mal, dass vielleicht so ein paar von den interessanten Features, von diesen Innovationen dann nochmal den Sprung in andere Betriebssysteme machen. Und ja, ansonsten gucken wir mal in ein paar Jahren, ob wir dann mal ein Release haben.
Ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr schon kommt, das Release, und dass es nicht wirklich wieder so lange dauert, weil sie im Grunde genommen schon fast alles fertig haben. Das Einzige, was sie jetzt nur machen müssen, ist tatsächlich Treiber vielleicht updaten, also die WLAN-Treiber updaten, die Netzwerktreiber updaten allgemein. Die Treiber updaten für Grafikkarte, weil das ist vielleicht auch interessant, wer also neuesten Intel-Rechner hat mit einer Intel HD, schieß mich tot, der wird wahrscheinlich Probleme haben, dass er erstmal in den VESA-Treiber reinbootet, weil eben die PCI-IDs noch nicht eingetragen sind in den Intel-Treiber. Und das ist mittlerweile auch schon, da habe ich Commits von gesehen, das heißt, das ist mittlerweile auch schon passiert. Also das, was jetzt nur gemacht werden muss, ist so eine Pflege und aktuell halten und vielleicht aktualisieren von ein paar Sachen. Ansonsten ist Heiko wirklich stabil für eine Beta-Version. Ich habe ja damals auch schon gesagt, für die Alpha-Version, verdammt, läuft das stabil. Es ist also viel stabiler, als man sich das denken mag. Und jetzt auch gerade auch in der Beta-Version, das Teil rennt, also es stürzt nicht ab. Ich habe keinerlei Probleme, was das angeht, was Abstürzen angeht. Und es ist also ziemlich stabil. Man kann es jetzt schon, also ich benutze es auf dem Rechner hier produktiv. auf dem Lenovo, auf dem alten Lenovo-Rechner nutze ich es tatsächlich produktiv. Ich habe das nicht immer im Einsatz, diesen alten Lenovo-Rechner, aber wenn ich das dann benutze ich es halt wirklich. Und da gibt es also keinerlei Einschränkungen, die ich da habe, was das angeht.
Ja, also was heißt produktiv? Also so wirklich mal einen ganzen Tag lang nur an dem Rechner sitzen sozusagen.
Genau, und dann alles Mögliche dann an dem Rechner machen, was möglich ist. Also keinerlei Einschränkungen heißt jetzt in dem Sinne in Sachen Stabilität, dass da was Großartiges abstürzen wird. Also der Browser schmiert mal an der einen oder anderen Stelle ab, aber kann man ja mit dem Klick wieder starten, das ist kein Problem. Aber das System selber stürzt also nicht, es gibt keine Freezes oder Komplettabstürze, wo ich dann den Rechner ständig neu booten müsste oder sowas. Das gibt's also nicht. Das gab's zu Anfangszeiten von Heiko, noch vor der ersten Alpha-Version war das gang und gäbe. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall und das ist, glaube ich, für eine Beta-Version auch schon mal natürlich ein Aushängeschild. Es gibt, also ich habe, sagen wir mal, schlechtere alternative Betriebssysteme gesehen, die jetzt jenseits von Linux und BSDs, die deutlich instabiler gelaufen sind, auch in der finalen Version schon. Und also ich freue mich auf das Release von Heiko 1.0. Das wird dann, ich hoffe, in ein oder vielleicht zwei Jahren dann tatsächlich der Fall sein. Mit einer Vielzahl von weiteren Programmen, dann vielleicht sogar EFI-Support. Zumindest auf der 64-Bit-Version, glaube ich, wird schon dran rumgedoktert, EFI-Support zu leisten. Und wer hat
ja, also scheint, also ist in den Release-Notes auf jeden Fall erwähnt, jetzt von der Beta-Version auch.
Aha, okay, dann ist es da vielleicht auch schon drin. Aber wer sich den Blödsinn ausgedacht hat mit 32-Bit-EFI auf 64-Bit-System oder so, ich glaube, da...
Ich glaube, das war Apple.
Ja, weil das klappt ja noch nicht mal unter Linux richtig. Also das wird unter anderen Systemen erst recht schwer.
Gut, also wenn ihr Interesse habt, mal so über den Tellerrand hinaus zu blicken, mal andere Open-Source-Betriebssysteme auszuprobieren. Also ich meine, man kann natürlich auch ReactOS nehmen, wenn man so eher die Windows-Schiene haben will. Aber wenn man
ReactOS ist, glaube ich, mehr Pain als HeikoS von der Stabilität her zu nutzen. Das
sagst du jetzt.
Das sag ich jetzt mal.
Okay, genau. Also vielleicht sehen das die ReactOS-Entwickler oder auch die Anwender anders. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ja, es muss nicht immer nur Linux und BSD sein. Ihr könnt auch andere Open-Source-Betriebssysteme verwenden und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo ihr sagt, okay, nee, ich bleib dabei oder für diesen einen anderen Anwendungszweck oder so ist Heiko genau das Richtige. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren und ihr könnt uns mal in den Kommentaren schreiben, was euch vielleicht gefallen hat oder wenn ihr es schon eine Weile benutzt, warum ihr es benutzt, würde mich mal interessieren. Gut, danke Legic.
Eine Sache wollte ich noch erwähnen.
Ach so, ja.
Wer das dann testet auf seiner Maschine und dann merkt an der einen oder anderen Stelle, das funktioniert nicht, meldet die Bugs an Heiko und an den Bugtracker, weil die Leute sind ziemlich flink und fixen dann auch die Sachen, die sie tatsächlich auch fixen können. Und es gibt auch eine kleine Diskussionsliste momentan, wo Leute, die Beta 1 getestet haben auf verschiedenen Laptops und PCs und quasi so eine Art Kompatibilitätsliste dann aufstellen, wo was läuft, wo was funktioniert, wo welcher Laptop zwar funktioniert, aber der Wi-Fi-Treiber nicht funktioniert oder der Kartenleser nicht funktioniert und solche Geschichten halt. Also wenn ihr es testet, schaut mal da vorbei. Braucht ja nur 5 Minuten oder sowas, um euch anzumelden und da vielleicht mal einen Kommentar zu hinterlassen und zu sagen, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Helft ihr auch wieder einem kleinen Open-Source-Projekt zu überleben.
Ihr könnt natürlich auch spenden, also ich habe auch auf der Heiko Webseite gesehen, da steht Fundraising 2018, sie brauchen irgendwie, wollen immer irgendwie $10,000 haben, sind jetzt irgendwie bei 7.800 irgendwas, also egal, einsetzen und wenn ihr Bugs findet, die melden oder ihr habt ein paar Euro, Dollar übrig, könnt ihr natürlich auch da einen Hut werfen, die Jungs und Mädels freuen sich natürlich auch darüber. Ja,
genau.
Dann vielen Dank, Legic, dass du dir das mal angeguckt hast und mal gesagt hast, wofür man das einsetzen kann. Wie gesagt, vielleicht kann ja der eine oder andere nochmal, was weiß ich, einen alten Rechner damit fit machen und dem neues Leben einhauchen sozusagen. Also das wäre jetzt vielleicht tatsächlich ein anderer Aspekt, den ich mal überlegen würde. Ansonsten, fehlt mir so ein bisschen, warum man es dann machen sollte.
Außer ja, es ist auch nicht für jeden was.
Ja. Es sieht schick aus, also da keine Frage. Und wenn es stabil läuft, ist auch super. Aber man hat sich ja so über die Zeit bestimmte Programme eingeeignet, die man so nicht mehr missen möchte. Wenn
Also es ist auf jeden Fall kein primäres System, was man, also wenn man Heiko wirklich als einziges System einsetzen will, dann würde ich sagen, nee, schaut euch nach anderen Systemen um. Das ist so eher so ein Spielsystem, also so ein Zweitsystem, was man wirklich für so ältere Rechner mal verwenden kann und dann mal ausprobieren kann und neue Sachen ausprobieren. Dafür ist das wohl eher gedacht.
Gut. Und vielleicht sieht es ja in ein paar Jahren anders aus, dann reden wir nochmal drüber und bis dahin.
Dann gibt's die Weltherrschaft.
Genau, nachdem sie Linux ja jetzt quasi überall bis auf den Desktop schon erreicht hat, muss ja jemand anders noch den Desktop erobern sozusagen.
Ja. Ja.
Schauen wir mal, wie das läuft. Ja, vielen Dank, Leszek. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. 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 I like it when we talk, so tell me everything you wanna be. Maybe it's a fool's gold, something like a distant diamond ring. I don't care where we go, I just wanna feel you in the breeze. We can do whatever, long as I'm with you and you're with me. Got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? Can this last forever? We're drinking liquor while the neighbor's lost, shooting from the car, trying not to get caught, saying, can this night last? So we'll put her in park by the old cool block, climb a tall pine tree, and we'll look at the stars, singing, oh my God, is this love? Close together, living like the two roads on a mile. All this young glitter has a way of fading to the past. We'll be sunsetters, riding every wave, no looking back. Staying untethered, not afraid of leaving what we had. I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? Can this last forever? We're drinking liquor while the neighbor's lost, shooting from the car, trying not to get caught, singing, can this night last? So we'll put her in park by the old pool block, climb a tall pine tree, look at the stars, singing, oh my God, is this love? Let's live while we're young, learning how to break free from all that haunts us. Life is in the small things. It's a happenstance, love. Keep me till the morning when we both wake up. Feel like we were dreaming. I'll drink a liquor while the neighbor's light. From the car, trying not to get caught, singing, can this night last? So we'll put her in park by the old cool block, climb a tall pine tree, and we'll look at the stars, singing, oh my God.
Danke am Apparat sozusagen zusammengeschaltet. Hallo Dirk.
Hallo Ingo.
Wir wollten, oder ich habe dich gefragt, hey, ich habe gesehen, du hast eine Uhr dir gekauft und zwar eine, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Amazing Fit.
Amazfit?
Amazfit, aber irgendwie soll das irgendwie Amazing abgekürzt sein oder so?
Ich vermute fast, ja, genau.
Ja. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich so ein Gerät, was ich mir auch holen würde gerne. Ja. Und vielleicht frage ich dich einfach mal, du hast es jetzt ein paar Monate verwendet, wie denn so deine Meinung dazu ist. Aber vielleicht kannst du erst mal ein paar Worte zu dieser Uhr sagen, welche du genau hast. Also es ist eine Smartwatch.
Ja.
Was, also es gibt ja ein paar verschiedene Versionen. Was ist das für eine Uhr?
Ja, Smartwatch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube eher, dass das ein erweiterter Fitness-Tracker ist, der eben auch Benachrichtigungen vom Smartphone anzeigen kann. Die Amazfit Bip hat eine Menge weniger Funktionen als die Pebble. Dafür hat sie aber Akkulaufzeiten, die jenseits der 30 Tage liegen, was mir ganz gut gefällt. Ich habe genauso wie du auch eine Pebble gehabt und eine Pebble Time Steel tatsächlich. Pebble, die Firma wurde von Fitbit gekauft und die ganzen Pebble Services sind zum 30.06. abgelaufen und da habe ich mich halt nach einer neuen Uhr umgeguckt und ich wollte, war nicht bereit, da weiß ich nicht 400 Euro oder Franken für eine Smartwatch ausgeben. Und habe dann die Amazfit Bip gefunden, die so im Preisrahmen zwischen 60 und 70 Euro liegt. Ich habe bei der Pebble schon gemerkt, dass einige Software gar nicht mehr gelaufen ist. Ich habe so ein Battery Plus benutzt. Das ist ein Tool, mit dem man sich die verbleibende Akkulaufzeit anzeigen lassen kann. Und dieses Battery Plus ist nicht mehr sauber gelaufen. Das ist, hat sich immer wieder ausgeschaltet und hat dann auch nicht mehr gewarnt, dass die Uhr an Strom muss und solche Sachen. Das hat mich ziemlich genervt. Dazu kommt, dass die Pebble Time Steel relativ schwer ist und die Amazfit Bip ist deutlich leichter. Und dritte Motivation, ich habe noch nie bei einem bei AliExpress bestellt, das habe ich damit dann auch gleich erledigt. Also Achievement unlocked, Amaze.
Genau. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal. Also der eine Felix, der ist ja auch total der Fan von AliExpress. Hätte ich auch nochmal gefragt, wo du die denn her hast. Ja. Weil mittlerweile gibt sie, glaube ich, auch an anderen Stellen, aber kommen wir vielleicht nochmal später dazu.
Ja, ich glaube, der Felix hat genau. Die goldene Kundenkarte, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, wenn man auch Zeit hat, sich irgendwie die, weiß ich nicht, wenn du weißt, du brauchst jetzt irgendwie das Ding 2 Monate lang nicht, dann kann man da ja auch super bestellen.
Das stimmt, ja.
Und man sich drauf einstellt, dass es vielleicht Probleme mit dem Zoll geben könnte.
Ja.
Weil, gut, ihr in der Schweiz seid ja noch mal so ein bisschen, ich habe ja auch schon mal was über die Schweiz bestellt.
Oh, sehr mutig.
Ich wusste, dass ich es nach Deutschland nicht reinkriege, also habe ich es zu dem anderen Felix in der Schweiz bestellt. Das ging.
Okay.
Das ist, also die deutschen Zollbehörden sind manchmal nicht ganz so einfach.
Sind pingelig bei Rauschgift, oder?
Ja, das habe ich jetzt nicht probiert, das hast du gesagt. Aber so bei Techniksachen, manchmal gucken die da, dann glauben sie irgendwie die Sachen, die da draufstehen, nicht so.
Und
dann,
ja.
Hast du halt nur die Chance, es zu zerstören zu lassen oder das wollte man ja alles nicht.
Ja, genau.
Also es ist so ein Thema, dann reden wir jetzt vielleicht doch drüber, wo man die halt jetzt kaufen kann. Mittlerweile gibt es die, glaube ich, auch bei einschlägigen Händlern hier in Deutschland.
Mhm.
Zumindest seit diesem oder letzten Monat, wenn ich das richtig sehe. Also zumindest habe ich sie, glaube ich, bei Amazon in irgendeinem Shop gesehen. Also ich glaube, der Umweg, sie aus China direkt so zu bestellen, ist nicht mehr unbedingt nötig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mittlerweile alle europäischen Tests oder so bestanden hat. Also muss ja so ein CE-Kennzeichen haben und was weiß ich, sie muss zurückgenommen werden und pipapo. Ob das jetzt alles durchlaufen ist, aber wenn ich sie jetzt direkt bei Amazon bestellen kann, könnte man das eher annehmen. Ja, das kann zwar immer noch sein, dass das irgendwelche chinesischen Händler sind, die das direkt einfach verschicken und sich da keinen Kopf machen, aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass es direkter mittlerweile möglich ist, die zu kaufen. Vielleicht, weil wir gesagt haben, die kommt aus China. Ich meine, viel kommt aus China, aber die Amazon Bip, das ist ein scheiß Wort, ist auch von so einem, Ja, ist nicht Xiaomi, Xiaomi.
Genau.
Hersteller, also die machen ja diese Mi Phones und auch dieses Fitnessband.
Genau, Mi Fit, genau. Oder Mi Band, ja.
Was so dieser Vorgänger war. Also es ist so ein, ja, so ein typisch chinesischer Billighersteller.
Ja. Also in der Tradition muss man das, glaube ich, auch sehen. Das ist, die Amazfit ist, wie gesagt, eigentlich ein Fitness-Tracker, mit dem man auch ein paar Smart-Funktionen benutzen kann. Und ja, viel mehr ist es nicht. Also es ist keine, weiß ich nicht, Samsung Gear oder wie heißt die, Huawei Watch oder so, sondern schon so ein Fitness-Tracker mit ein bisschen mehr.
Ja, und was hast du gesagt, 60 Euro oder so?
Ne? Ja, genau. Okay. Ich glaube, der offizielle Store von Amazfit ist tatsächlich AliExpress und alles andere sind dann Importe, aber es spielt ja auch keine Rolle.
Ja, es ist zumindest ein bisschen einfacher, wenn es quasi schon mal irgendwo in Europa gelandet ist.
Ja.
Es sich dann schicken zu lassen.
Ja.
Erstens geht es schneller und zweitens, wie gesagt, ist die Zollfrage hoffentlich dann schon geklärt oder man will es eventuell gar nicht so genau wissen. Ja, okay. Also, wir hatten schon gesagt, ist so ein bisschen so ein Pebble, ja, Nachfolger. Oder so, es sieht ein bisschen so aus, ne?
Ja.
Vom Design her, okay, ist ein bisschen leichter. Also ich habe ja auch diese Pebble-Stil gerade hier und ich glaube, wir hatten ja auch das gleiche Design sozusagen hier, dieses LKs, also dieses Star Trek-Design.
Ja, genau.
Und gut, bei mir funktioniert die Pebble immer noch gut genug. Mhm. Ja. Und solange sie funktioniert, okay, sie hat ein paar Kratzer mittlerweile. Also sie zeigt mir natürlich nur noch pro Tag jetzt an, wie viele Schritte ich gelaufen bin und kann das nirgendwo hin synchronisieren.
Ja, genau.
Mhm. Ist auch nicht schlimm. Ja, gucke ich abends einmal drauf oder auch nicht. Weiß, okay, hätte ich mal wieder ein bisschen mehr tun müssen an dem Tag. Oder auch nicht. Und ansonsten ist zumindest bei mir reicht mir, dass es die Uhr Zeit anzeigt. Man möge es mir verzeihen, das ist tatsächlich eine Funktion, die, wenn man eine Uhr hat, verwendet. Ja, ich meine, ich habe ja vorher auch irgendwie 16 Jahre lang keine Uhr getragen, aber man guckt tatsächlich drauf, auch um zu gucken, wie spät es ist.
Unfassbar, oder? Ganz unfassbar.
Ja, es ist Wahnsinn. Und vielleicht noch, was das aktuelle Datum ist.
Mhm.
Und sonst die Funktion, dass es halt Nachrichten weiterleitet.
Ja.
Also mehr brauche ich jetzt tatsächlich nicht, ja. Also das Telefon vibriert in der Hose und es kommt eine E-Mail, es kommt eine SMS, eine Message von Threema, Telegram, Signal hast du nicht gesehen. Und du siehst halt auf der Uhr, was es ist. Und meistens reicht mir die Entscheidung, muss ich das Telefon rausnehmen, weil ich darauf reagieren muss? Oder ist es unwichtig? Ist es eine Spam-Nachricht? Ist es irgendwas? Ist es eine, weiß ich nicht, Status-Nachricht von irgendeinem Server? Ist es irgendwas, was eigentlich gerade nicht so wichtig ist?
Ja.
Dann kann ich es auch sein lassen. Oder es klingelt tatsächlich. So ein Telefon klingelt ja auch manchmal. Auch selten, ja. Aber klingelt und dann kann man auch auf der Uhr sehen, wer gerade anruft.
Genau.
Das sind so die Funktionen, die ich tatsächlich brauche. Alles andere sind so nette Gimmicks, habe ich aber bei der Pebble fast nie verwendet. Also ich meine, da gab es ja am Anfang dann auch irgendwelche PayPal, hatte eine offizielle App und andere. Die habe ich mal ganz kurz ausprobiert und habe festgestellt, nee, eigentlich brauche ich das auf meiner Uhr alles nicht.
Ja.
Und demzufolge ist diese Amazon Fit, das BIP.
Sagen wir doch einfach die BIP.
Das die BIP, die das ist mit.
Ja, genau.
Schon das Ding, was mich interessiert und halt lange Akkulaufzeit. Also das ist ja auch was, wofür die Pebble immer stand, dass du dich einfach nur, weiß ich nicht, alle ein, zwei Wochen mit dem Aufladen beschäftigen musstest und nicht täglich.
Ich hab zum Beispiel alles, was brummt und piept, auf meinem Handy komplett ausgeschaltet. Mit Ausnahme vom Telefon, wenn ein Anruf kommt, weil ich werde so selten angerufen, da darfst du dann auch gerne mal klingeln. Und eine Funktion, die so eine Smartwatch für mich haben muss, ist einfach, dass ich da selektiv Benachrichtigungen draufgeben kann. Ich möchte nicht von jedem doofen Dienst, der denkt, dass er mich stören könnte, eine Benachrichtigung auf die Uhr haben. Also das nervt mich ziemlich. Das Zweite, was ich gerne möchte, ist, ich möchte einen Aktivitätstracker haben. Es geht mir nicht um Fitness, sondern es geht mir so um so einen Überblick darüber zu haben, wie viel ich mich überhaupt am Tag bewegt habe. Also um so ein ungefähres Maß dafür haben, war es eher ein ruhiger Tag oder war es ein hektischer Tag, so plus minus. Und erstaunlicherweise möchte ich mir auch die Uhrzeit anzeigen lassen. Das ist echt komisches Feature. Tatsächlich ist bei der Apple Watch auch das Hauptfeature, sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Da sollte man gar nicht denken. Gab's eine Umfrage zu. Und dafür ist sie dann schon relativ teuer. Aber gut, Schmuckstücke dürfen ja auch Geld kosten. Was ich unbedingt auch haben wollte, war ein Always-On-Display. Also ich wollte nicht erst den Arm groß schütteln müssen, bevor ich die Uhrzeit sehen kann. Das ist bei fast...
Also ich meine, jetzt im Dunkeln ist es vielleicht noch okay, ja, dass man sie nicht direkt sieht, aber sonst ja, finde ich es auch okay, dass man die Uhrzeit direkt anzeigt und nicht erst irgendwie...
Dass man erst mit dem Arm zucken muss, damit man es anzeigen kann. Und das Minimum, das gleiche wie bei dir auch. Ich möchte eine Akkulaufzeit von mehr als 3 Tagen haben, also so als Maßgabe für mich. Ich möchte ein Wochenende ohne Aufladen zurechtkommen. Also ich möchte nicht, wenn ich mal ein Wochenende wegfahre, unbedingt immer das Ladegerät mitnehmen.
Ja, also meine ist schon seit heute Morgen auf 0%.
Ja, toll. Das ist so die...
Ja. Genau, das sagt dann immer noch, es geht noch bis morgen früh. Nee, es geht noch bis morgen Abend.
Es gab ja früher mal die Microsoft-Prozente bei irgendwelchen Installationen. Es toppt das gerade Pebble mit den Prozenten beim Akku, oder?
Ja, na und dann, weißt du, dann hast du ja, selbst wenn sie aus ist, hast du ja dann noch einen ganzen Tag, dass sie zumindest nur die Uhrzeit anzeigt. Ja. Das fand ich ja auch dann immer noch, okay, sie kann zwar... Viele oder 90% der Funktionen oder 95% der Funktionen sind weg, aber eine der wichtigsten, wie spät ist es, zeigt sie auch noch einen Tag lang nach an.
Ja, das ist echt unverschämt, ne? Da, wo alle anderen Uhren schon aufgeben, zeigt sie die halt immer noch an.
Das, ja, ich traue dem Ding immer noch hinterher oder ich benutze es ja immer noch, aber ich habe auf Sailfish dieses Rockpool und also es ist keine offizielle App sozusagen, aber es ist so eine Community, die da so ein bisschen einiges gemacht hat. Und bisher, ja, funktioniert das mit Rockpool sehr gut. Immer noch.
Ja, also was die BIP auch hat, hat auch ein GPS drin, was ich noch nie eingeschaltet habe. Ich bin tatsächlich ein Typ, ich nehme die Uhr zum Schlafen ab. Und,
ja, mach ich auch.
Und da ich Sport mache, wo ich Knochen verbogen bekomme, eben beim Aikido, nehme ich die Uhr auch für den Sport ab. Also von daher bin ich jetzt kein typischer Nutzer eines Fitness-Trackers. Aber ich benutze das halt wie eine normale Uhr plus Bonusfunktion, wenn man so will. Im Großen und Ganzen.
So, jetzt hast du gesagt, also die zeichnet deine Schritte und sowas auf. Jetzt haben wir eine Uhr aus China, die von Xiaomi gebaut wird. Was passiert mit deinen Gesundheitsdaten? Gehen die hinter die große Firewall oder?
Da möchte ich vielleicht auch mal generell was dazu loswerden. Ich habe, glaube ich, weniger Probleme damit, dass Daten von mir nach China übertragen werden, als dass Daten von mir in die USA übertragen werden. Weil ich nicht glaube, dass die Chinesen so wahnsinnig viel damit anfangen können. Und bei der USA gibt es dann irgendwie hintenrum Auslieferungsabkommen von Daten, die dann, wo dann auch die Leute aus der Schweiz mich überwachen können oder aus Deutschland mich überwachen können. Aber das ist mal so eine generelle Einstellung. Es wird empfohlen, diese Mi Fit Loop-App zu installieren. Das habe ich auch getan und habe dann damit ein Firmware-Update gemacht. Und danach habe ich diese App direkt runtergeschmissen und eine Open-Source-Software verwendet, die nennt sich Gadget Bridge. Die gibt es bei F-Droid zum Beispiel oder auch direkt beim Google Play Store. Und die macht alles das, was ich will. Die zeichnet meine Schritte auf und damit kann ich die Uhr komplett konfigurieren, so wie ich möchte. Also da werden keine Daten übertragen.
Okay.
Gadget Bridge schreibt sogar eine Update. Ja, die schreibt sogar eine SQLite-Datenbank. Da kann ich mir sogar die Daten vom Handy runterladen, selber auswerten, wenn ich möchte.
Okay, also bloß für ein Firmware-Update oder sowas müsstest du jetzt diese Mi Fit.
Also das kann Gadget Bridge mittlerweile auch. Allerdings muss man dann irgendwo diese Firmware-Daten auch finden. Und wenn ich einen Link dazu finde, wo man die Firmware-Daten findet, dann würde ich damit auch ein Update fahren. Ich habe jetzt nach dem ersten Update kein weiteres gemacht. Ich habe die Uhr jetzt, glaube ich, knapp 3 Monate und ich habe seitdem kein Firmware-Update von der Uhr gemacht. Das ist so.
Okay. Dann, falls es Leute gibt, die Selfish verwenden, also es gibt doch jemanden, der schreibt eine Selfish-App für das Ding.
Ja.
Du bist jetzt Android-User, ne?
Genau.
Also du hast die Android-Seite ausprobiert. Wir haben jetzt keinen, der es für iOS ausprobiert hat, aber ich nehme mal an, dass es auch eine iOS-App für das Ding gibt, oder?
Also es gibt wohl in jedem Fall diese offizielle App. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Open-Source-App gibt. Das weiß ich gar nicht.
Gut, aber wird sich wahrscheinlich auch mit iOS pairen lassen, das Ding.
Tatsächlich ist es so, dass wir einen Consultant bei uns in der Firma hatten, bei dem ich die Uhr das erste Mal gesehen habe. Und der hatte ein Apple-Device dran, also ein iPhone dran. Von daher weiß ich, dass es auch mit iPhones funktioniert, ja.
Gut. Okay. Ja, und wie war jetzt so, oder wie ist jetzt so dein Eindruck nach 3 Monaten Test? Was würdest du sagen, für wen empfiehlt sich so eine Uhr?
Also erstmal ist die Akkulaufzeit ist mit bis zu 45 Tagen angegeben. Ich lade nach 30 Tagen auf und habe aber immer noch so 8-10% Strom dann auf der Uhr tatsächlich. Das mache ich nur, weil mich dann die Gadget Bridge nervt, dass der Akkustand so niedrig ist. Ich würde sicherlich auch auf 40 Tage kommen. Also da ist die Wahrheit nicht so weit von der Werbung tatsächlich entfernt, obwohl ich halt auch, Benachrichtigung auf die Uhr bekomme. Das wird natürlich deutlich weniger sein, wenn man GPS benutzt. Davon gehe ich fest aus. Aber das benutze ich halt nicht. Ich habe gemerkt, dass es so ein paar Features gibt, die BIP von der Pebble unterscheiden. Mit der Pebble konnte ich die Musik auf meinem Smartphone steuern, insbesondere meinen Podcast-Player, konnte Stopp- und Vorwärtsspulen und Rückwärtsspulen und so weiter. Das kann ich mit der BIP nicht.
Okay, das ist schade.
Ja.
Benutze ich zwar auch nicht oft, aber habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Ja, ich habe so einen Bluetooth-Kopfhörer, das mache ich jetzt damit, das trifft mich jetzt nicht ganz so hart. Was mich ein bisschen härter getroffen hat, war tatsächlich, dass ich nicht mehr als einen Timer gleichzeitig laufen lassen kann. Das ging bei Pebble sehr gut und das geht bei der BIP halt gar nicht, da geht nur ein Timer. Was auch.
Wie sieht's aus mit Ziffernblättern?
Ja, komme ich genau jetzt zu. Es gibt eine unfassbare Anzahl von Zifferblättern. Aber man kann nur ein Custom Watch Face gleichzeitig auf die Uhr laden und hat ansonsten noch 5 vorinstallierte drauf. Das ist auch so ein kleinerer Nachteil, finde ich.
Okay.
Dazu kommt, dass die BIP 8 Farben hat, die Pebble hat 64 Farben, ist also auch geringer Farbraum, der da benutzt wird. Dafür hat sie ja GPS, was kein Mensch braucht. Die BIP hat einen Pulsmonitor, das hat die Pebble nicht. Die misst halt einmal pro Minute den Puls. Also man kann es einstellen, welchem Rhythmus das hat. Ich sage, dass es einmal pro Minute ist und trotzdem hält die Uhr über 30 Tage. Ich meine, das ist ja auch schon mal was wert. Der Preis ist natürlich unterschiedlich, klar. Akkulaufzeit ist unterschiedlich und ich habe noch keine Apps gefunden, die man zusätzlich installieren kann. Also von daher sage ich wirklich, dass das ein Fitness-Tracker mit ein bisschen mehr ist, aber es ist wirklich keine echte Smartwatch.
Weißt du, was für ein Betriebssystem da drauf läuft?
Oh, das habe ich irgendwo gelesen und wieder vergessen. Nee, weiß ich leider nicht.
Okay. Bei der Pebble war es ja auch so ein selber oder auf Free, Free, nicht Free DOS, aber so ähnlich.
Ja, irgendwie so ein
Realtime,
ganz
RTOS oder so, Realtime Operating System oder sowas, basierendes, kommerzielles Gedönse, aber weißt du leider nicht, okay. Aber ich gehe davon aus, dass es auch irgend sowas in der Art sein wird, sein muss, also es ist kein Android. Also kein, wie heißt sie, die Android-Variante davon, Wear OS oder so.
Ja, genau.
Ja, sondern es wird auch irgendwas in die Richtung sein, entweder es ist was komplett selbst geklöppeltes oder die haben halt auch dieses Realtime OS genommen und sich so zusammengestrickt, dass das irgendwie passt.
Ja. Was mir wirklich nicht gut gefällt, ist, dass Umlaute nicht angezeigt werden auf der Uhr, dass du stattdessen da so einen vorsinnflutigen Buchstabensalat siehst und dass du halt auch UTF-8-Zeichen, wie zum Beispiel Smileys, nicht sauber siehst. Das ist wirklich nervig.
Ach, okay. Ach Gott, wir haben 2018.
Ja, was ich allerdings sehen kann, ist, wer mir die Nachricht geschickt hat. Und bei mir ist es eher vom Absender abhängig, ob ich mich sofort drum kümmere oder nicht, muss ich gestehen. Ich habe den Leuten gesagt, für die es wichtig ist, dass die mich bitte anrufen sollen oder direkt SMS, tatsächlich SMS schicken sollen, weil ich die auch noch per Ton benachrichtigen lasse. Aber das sind so zwei Sachen, die mich wirklich nerven. Und diese App, diese Mi Fit App, die nervt mich auch wirklich, dass man die einmalig braucht. Aber ansonsten, ich bin super zufrieden mit dem Gerät.
Aber ansonsten hast du alle Einstellungen über diese Open Source App gemacht.
Genau.
Und da kannst du wirklich sagen, jetzt, weiß ich nicht, für Telegram, genau, schick mir die Sachen weiter oder nicht.
Genau. Man könnte auch die Pebble tatsächlich mit der Gadget Bridge benutzen. Das geht auch.
Ja,
das geht auch.
Ja, habe ich irgendwo mal gelesen, genau. Dass das, oder dass die aus so ein, ja, Teil davon bauen, dass das jetzt noch über die Lebenszeit hinaus noch funktioniert. Ja. Wie wird die Uhr geladen? Ist das auch so ein proprietärer Anschluss, so ähnlich wie bei der Pebble,
das
dass man
so
da hinten Magnet?
Ja, nicht ganz. Das ist so eine Art Docking Station, wobei Docking Station echt übertrieben ist für das Teil. Das ist so ein Plastikteil, was Kontakt hat, wo man die Uhr halt reinklemmen kann. Das klappt aber sehr gut. Also es ist nicht mit Gewalt verbunden, dass man da mit viel Druck operieren muss, sondern man kann die einfach da reinstecken und dann wird die Uhr auch aufgeladen. Ist schon was Proprietäres, aber es funktioniert gut.
Okay, also es ist kein QI-Laden oder sowas.
Nein, nein. Nee. Also was man sich schon überlegen muss, man zahlt halt fast ein Drittel oder sogar ein Fünftel oder sogar ein Achtel von dem, was so eine richtig gängige Smartwatch kostet. Und irgendwo muss der höhere Preis der anderen Geräte ja auch gerechtfertigt sein. Also irgendwelche Abstriche muss man dann schon machen.
Wie sieht's mit der Community aus ringsrum? Okay, also du hast gesagt, es gibt eine Open Source App, die, also scheinbar müssen die Leute sich ja damit schon beschäftigt haben. Mhm. Aber sonst gibt's irgendwie ein Forum, gibt's Leute, die dafür entwickeln. Gut, du hast gesagt, es gibt jetzt keine Dritt-Apps oder du hast zumindest keine gesehen, aber ja, wie sieht die Community aus,
also
die sich mit der Uhr beschäftigt?
Es gibt eine Webseite, die nennt sich Amazfit Watchfaces, wo man halt auch die Watchfaces für die Bib finden kann, zum freien Runterladen. Da tummel ich mich manchmal, da ist auch ein Forum, wo man Hilfe bekommt, wenn man nach Hilfe fragt. Und ansonsten ist es eher, läuft alles so mehr oder weniger über den Bug-Tracker von Gadget Bridge, der bei GitHub ist. Da ist nicht so viel los. Also wenn es Apps gäbe, wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr los, aber da es keine Apps gibt, ist halt da ziemlich tote Hose, muss man gestehen.
Meinst du, dass Xiaomi sowas noch einbauen wird, oder?
Also die haben noch größere Uhren im Angebot, soweit ich weiß, die deutlich mehr können. Ich vermute, dass sie das eher für die größeren Geräte vorbehalten. Also diese Amazfit Bip ist so ein Zwischending zwischen Smartwatch und Fitness-Tracker. Also eher Richtung Fitness-Tracker als Richtung Smartwatch. Und ich vermute, dass sie die Features dann eher für die höheren Versionen vorhersehen. Also für die größeren Geräte.
Ja, gut. Für wen würdest du sagen, ist jetzt die Uhr was?
Für mich. Also ich bin mit wenig Erwartungen drangegangen. Die wenigen Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Ich finde es genial, dass die Akkulaufzeit so lang ist. Ich finde genial, dass ich Benachrichtigungen auf die Uhr bekomme. Ich habe ein Watchface gefunden, was ich gut finde. Ich finde toll, dass es die Möglichkeit gibt, sich den Puls einmal die Minute messen zu lassen, um so eine Idee dafür zu bekommen, wie überhaupt so der Gesundheitszustand aussieht. Ich finde es toll, dass die Schritte aufzeichnet. Und mehr brauche ich tatsächlich nicht. Wenn man mehr braucht, ist die Uhr sicherlich verkehrt. Also wenn man eine echte Smartwatch möchte, wo man echte eigene Apps drauf hat und dann eigene Sachen drauf mitmachen kann, dann ist man mit der Uhr sicherlich schlecht bedient. Und wenn man so wie ich jetzt einfach nur so Basic-Funktionen haben möchte, um vielleicht davon entlastet zu werden, ständig aufs Handy gucken zu müssen, dann ist die Uhr sicherlich genau das Richtige. Aber für mich waren die 60 Euro beziehungsweise 70 Franken, die ich ausgeben musste, sehr, sehr gut angelegtes Geld tatsächlich. Ich würde es auch wieder kaufen.
Okay, aber du hast jetzt auch keinen großen Test mit anderen Uhren gemacht, oder? Also
Nein.
Das war jetzt so deine zweite Smartwatch und bisher bist du einfach zufrieden.
Genau.
Damit.
Also ich habe natürlich mal auf YouTube geguckt, was so möglich ist und was andere Uhren können. Und da muss ich sagen, dass zum Teil mal platt gesprochen so viel Schnickschnack dran, den ich überhaupt nicht brauche, dass ich mich gar nicht weiter darum gekümmert habe. Außerdem finde ich immer noch, ich mag ja technische Gadgets auch sehr gerne, aber der Preis muss irgendwie auch stimmen. Also wenn ich mir anschaue, was die Firma mit dem angebissenen Apfel, übrigens, wenn der Apfel gut gewesen wäre, hätte ihn niemand angebissen liegen lassen, was die Firma mit dem angebissenen Apfel dafür Preise mittlerweile aufruft, das ist weit von dem, was ich dafür ausgeben möchte, muss ich gestehen. Also da hört es dann für mich auf. Ich habe ein Smartphone, was 450 Franken gekostet hat, ich habe eine Uhr, die 60 Franken gekostet hat und liege damit bei einem Viertel von dem, was ich für Apple-Geräte in der gleichen Qualität bezahlen müsste.
Ja, das ist eigentlich trauriger und es nimmt ja auch irgendwie kein Ende. Also jedes Mal wollen sie noch mehr Geld. Also ich meine, warum will man 1.200, 1.300 oder was weiß ich für ein Smartphone ausgeben, was irgendwie nach 5 Minuten runterfallen könnte und dann kaputt ist? Ja. Das ist
Ein Kollege von mir hat mal gesagt, er hat das Smartphone öfter in der Hand als seine Frau und da kann das Ding auch schon ein bisschen was kosten. Für mich ist das jetzt ein bisschen, ja, gut, weiß ich nicht. Für mich ist das zu viel Geld, ganz klar. Also ich halte das für übertrieben.
Und ja, also ich habe jetzt auch so ein Telefon, weiß ich nicht, was 200 € gekostet hat, 250. Das finde ich auch noch okay, so bis 300. So viel unterschiedlich. Ja, klar, der eine kann bessere Fotos machen und hat vielleicht eine andere, längere Akkulaufzeit, aber am Anfang fand ich das auch noch irgendwie so vorne mit dabei zu sein, aber mittlerweile denke ich, nee, das ist es halt einfach nicht mehr wert. Ja,
das ist das Alter, Ingo.
Vielleicht auch. Oder der Lebensabschnitt oder was auch immer. Ja, so mit Haus und allem braucht man dann vielleicht doch nicht mehr das neueste Telefon, da hat man seine Spielzeuge dann schon woanders. Aber es ist, vorher war ja auch das High-End bei 300, 400 Euro. Ja,
ja, genau.
Das ist da, wo ich auch jetzt immer noch meine Telefone kaufen würde und nicht bei 1.200.
Ja.
Das ist es halt. Also ich gebe immer noch schon noch ungefähr gleich viel aus, bloß dass irgendwo das High-End woanders hingewandert ist.
Ja, genau. Also ich habe mir vor einem halben Jahr ein neues Telefon gekauft, das Nokia 7 Plus. Mir war wichtig, dass es Android One hat und dass es halt zeitnah Updates bekommt. Und das Telefon tut genau das, was es soll und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr und es ist gut für mich. Und wenn das jetzt mal runterfällt, dann ärgert es mich zwar schwarz, aber ich kann einen Verlust von weiß ich nicht, 400 Euro eher verkraften als einen Verlust von 1.700 Euro.
Ja, kannst du eine Versicherung machen.
Ja, schön.
Dafür.
Genau. Ja. Dann zahle ich nicht 1.700, sondern 2.000 Euro. Und dann fällt es mir nicht runter, dann habe ich die Versicherung umsonst abgeschlossen. Ne?
Gut, das ist bei allen Versicherungen so, ne?
Ja, so ist es halt. Ja, aber das ist, der Preis und Leistung stimmen für mich da einfach nicht, muss ich sagen. Also nicht für das, was ich mit dem Smartphone mache. Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn man wesentlich mehr macht als ich, aber nicht für das, was ich damit mache.
Ja, gut. Dann würde ich damit sogar schon wieder den Sack zumachen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja mal mit in die Kommentare schreiben, ob ihr für die Uhr eben, ob ihr die interessant findet, ja, oder ob das vielleicht was ist, was ihr sogar gekauft habt, wie eure Erfahrungen damit. Für mich war jetzt interessant, dass es tatsächlich diese Open Source App gibt, die das Ding unterstützt und dass man nicht unbedingt alle Daten nach China schicken muss, weil das wäre für mich tatsächlich auch so ein No-Go gewesen. Das würde ich dann nicht machen und nachdem wir jetzt ja, weiß ich nicht, gestern, vorgestern schon wieder so eine News hatten, dass das Supermicro auf irgendwelchen Supermicro Motherboards irgendwelche Chips draufgelötet sind, die dann Kunden von Supermicro ausspähen und Daten nach China schicken, gruselt es mir da manchmal schon ein bisschen.
Allerdings, ja.
So billig und gut die Sachen vielleicht aus China auch sind, wenn dann sowas ans Tageslicht kommt. Nee, das finde ich nicht gut. Dementsprechend ist das jetzt, wäre das für mich ein Punkt, wo ich dann sage, nee, wenn das nicht ohne Cloud-Service geht, dann wäre das tatsächlich so interessant die Uhr auch aussieht und so günstig sie auch ist, dann halt nichts für mich gewesen. Ja, aber danke, Dirk, dass du uns mal erzählt hast, wie du die letzten 3 Monate mit der Uhr erlebt hast. Gerne. Und dass es für dich zumindest passt. Und ja, wenn ihr eine Smartwatch braucht und vielleicht das der Fall ist, dann könnt ihr euch die ja auch besorgen irgendwo. Wie gesagt, wir können nochmal hier AliExpress und sowas verlinken. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man halt aufpassen, dass man eventuell Probleme mit dem Zoll bekommen könnte. Mhm. Nur schon mal darauf hingewiesen. Und ansonsten müsst ihr euch halt einen Importeur suchen, der sie hier schon in Europa hat. Dann sollte das kein Problem sein. Und für alle anderen, ja, manche sagen ja auch, sie brauchen gar keine Smartwatch oder überhaupt gar keine Uhr. Habe ich ja auch gefühlte 20 Jahre lang gesagt, braucht kein Mensch. Aber manchmal ist es doch ganz nett.
Also
einfach aufs Handgelenk zu gucken und seine Uhrzeit zu sehen.
Mein Leben hat es insofern erleichtert, als dass ich früher immer auf das Smartphone geguckt habe, um die Uhrzeit zu sehen. Und dann habe ich gesehen, dass da Benachrichtigungen waren und dann dachte ich, ich müsste die auch angucken. Und da ich jetzt nur wichtige Benachrichtigungen oder also für mich wichtige Benachrichtigungen an die Uhr weiterleiten lasse, gucke ich halt viel weniger drauf und bin auch viel weniger abgelenkt. Das ist für mich ein guter Punkt, konzentriert arbeiten zu können.
Bei mir ist tatsächlich, ich habe manchmal das Telefon dann irgendwo im Haus liegen und wenn ich dann halt Hausarbeit mache oder so und es vibriert halt oder ja, also das Handgelenk vibriert sozusagen, kann ich halt auch da einfach kurz drauf gucken.
Ja.
Ja, das ist, man muss nicht hinrennen, ja, sonst hat man immer den Drang, ah, jetzt hat es wieder ein Geräusch von sich gegeben oder so, muss ich da jetzt gleich hin und gucken, was es getan hat. Ist die E-Mail wichtig oder nicht?
Ja, genau.
Und so. So einfach, wie gesagt, es reicht meistens, für mich reicht es einfach zu entscheiden, ist das jetzt wichtig oder kann ich es ignorieren?
Ja.
Und das schon das alleine erleichtert mir die tägliche Arbeit sozusagen. Ja, gut.
Gut.
Dann bis zum nächsten Mal. Danke, Dirk.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss. Everything's so strange. Feels like
hier in Königsbrunn bei Augsburg bei Tuxedo Computers und bei mir ist Herbert Feiler. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Tuxedo Computers. Hallo.
Ja, hallo, grüß dich.
Jetzt feiert ihr demnächst 15-jähriges Bestehen hier. Wie kamst du auf die Idee, ja, Linux-Notebooks auszuliefern oder Rechner?
Na, die ganze Idee ist eher aus einem Privatprojekt entstanden. Ich habe so 2001, 2002 bin ich zu Linux umgestiegen oder ich habe damit begonnen, zu Linux umzusteigen und dachte dann, ich könnte eine Internetseite, das war damals noch ganz sowas wie ein Blog, eine Internetseite machen, die eben meinen Umstieg begleitet, damit jetzt nicht jeder Umsteiger dieselben Fehler macht oder dieselben Probleme beim Umstieg hat. Und aus diesem Blog heraus ist dann ein Forum entstanden und da haben mich die Leute dann immer gefragt, wo kriege ich denn dies und jenes Buch, wo kann ich denn irgendwelche Medien kaufen mit Betriebssystemen. Ja, anstatt die Leute dann eben immer extern weiterzuleiten, wo es dann wieder Probleme mit der richtigen Auswahl gab und so, habe ich dann gedacht, man kann ja den Leuten das direkt auch anbieten, damit es eben einfacher ist und dann für die Leute eben für den Umstieg. Und so sind dann eben auch PCs draus geworden am Anfang. Ab 2006 gab es dann die ersten Tuxedo-PCs eben. Und danach dann im Laufe der Zeit dann eben Notebooks dann auch. Eben einfach, damit die Leute dann anfänglich natürlich mit Büchern und Medien umsteigen können, aber dann irgendwann eben fertige PCs und Notebooks, damit sie quasi gar nichts mehr, damit sie das Leben so leicht wie möglich haben quasi.
Und hast du da angefangen, dir irgendwo Computer zusammenzukaufen und die mit Linux zu installieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei den Computern ist es ja ein bisschen einfacher. Da kann man ja Gehäuse kaufen, die einem optisch zusagen und dann eben entsprechend die ganzen Komponenten so einzeln. Also da ging es schon von Anfang an eigentlich so los, dass wirklich die komplett von null auf, von Grund auf zusammengebaut wurden und auch noch bis heute werden. Also wir machen da die komplette Fertigung von Grund auf hier bei uns selbst im Haus. Und bei Notebooks ist es ein bisschen schwieriger, deswegen ist es auch etwas später mit Notebooks losgegangen. Da waren es am Anfang tatsächlich Geräte von anderen Herstellern, auf denen man dann eben Linux vorinstalliert hat. Und ja, mit dem steigenden Wachstum habe ich dann halt irgendwann gemerkt, dass auf die anderen Hersteller ist kein Verlass, so quasi. Gerade was jetzt WLAN-Module betrifft zum Beispiel oder auch andere Chips in den Geräten, dass die dann in den Serien gewechselt haben. Und dann ja, habe ich mich eben nach anderen Lieferanten umgesehen und ja, ist dann irgendwann in Asien sind wir dann irgendwann gelandet quasi.
Das heißt, ihr habt euch dann irgendeinen asiatischen Schrauber gesucht und bestellt da eine große Charge, die kommt dann hierher und wird dann hier zusammengebaut oder wie?
Genau, ja, so ähnlich. Also ja, es gibt Fabriken, bei denen man eben Geräte in Auftrag geben lassen kann. Sogenannte Barebones bekommt man dann quasi, in denen dann schon alles drin ist, also von Mainboard bis Display. Und in Deutschland bauen wir dann eben noch die Sachen wie Prozessoren ein, falls die noch nicht aufgelötet sind, was jetzt mittlerweile durch die immer flacheren Geräte häufig der Fall ist. Prozessoren, Festplatten, Arbeitsspeicher, sowas machen wir auf jeden Fall noch in Deutschland, diese Individualisierung. Und so ein Grundgerät eben lassen wir in Asien in Fabriken fertigen, genau.
Das kommt dann also auch ohne Arbeitsspeicher. Also ihr bestellt dann nochmal irgendwo anders Arbeitsspeicher und baut die hier in Deutschland ein.
Genau, richtig, ja. Mhm.
Also wenn ein Kunde auf der Webseite sagt, okay, er will halt nicht, was weiß ich, im Grundsystem sind irgendwie 8 GB, sondern er will 16 oder 32, dann baut er die hier zusammen, oder?
Ganz genau, ja, genau. Also kommt
in Leipzig,
hast du genau. Kurz gesagt. Ja. Genau, also die Notebook-Fertigung an sich, die ist in Leipzig, bei einer Schwesterfirma von uns. Das ist quasi halt zentralisiert, weil es einfach Sinn macht von der Lagerhaltung her und Ressourcen. Genau, und dort wird es dann eben, wird alles eingebaut, also auch Festplatte, Arbeitsspeicher, auch die WLAN-Module, die ja oft je nach Hersteller ein bisschen Probleme, Treiberprobleme machen und so weiter, werden da auch eben eingebaut. So können wir auch immer garantieren, dass wirklich auch immer derselbe Chip drin ist, auch wenn manche Kunden Jahre später noch ein neues Gerät bestellen, ist dann immer noch derselbe Chip drin, was halt ja treiberseitig ganz von Vorteil ist, gerade jetzt bei Firmenkunden zum Beispiel auch. Genau, und so kommt dann auch das Betriebssystem dann erst drauf. Also es ist noch keine Windows-Lizenz dabei, sondern dann eben erst, wenn sie der Kunde bestellt, kann er die auch haben, aber primär halt Linux wird dann aufgespielt, auch dann erst nach der Fertigung.
Okay, also ihr baut die zusammen, dann wird das Linux aufgespielt und ihr habt da jetzt auch eine eigene extra Distribution oder kann ich mir da was auswählen?
Wir passen die Distributionen an, damit die eben mit der Hardware vollständig kompatibel sind und die Hardware halt so gut wie möglich ausreizen eben auch. Und also wir haben einmal etwas, das nennt sich Tuxedo Budgie, das ist im Grunde ein Ubuntu Budgie, also ein Ubuntu mit Budgie Desktop. Das haben wir optisch halt ein bisschen an unsere Farben angepasst, sag ich jetzt mal, ein eigenes Hintergrundbild, dass dieser ich nenne es jetzt mal Start-Button für das Menü eben zum Beispiel auch ein Pinguin ist, so wie auf unseren Tastaturen. Da haben wir auch auf der Supertaste den Pinguin und dass da wieder die Verbindung hergestellt wird und solche Dinge. Und ansonsten bieten wir natürlich noch das normale Ubuntu an, aber eben auch SUSE zum Beispiel, auch mit unterschiedlichen Desktops. Und die dann immer so weit angepasst, dass es halt so bestmöglich auf den Geräten eben funktioniert.
Aber ich kann dann trotzdem ganz normale Updates einspielen. Also ich muss da jetzt nicht ein Repository von euch irgendwie nehmen.
Das muss man nicht nehmen, genau. Also wir achten schon darauf, dass es möglichst standardkompatibel ist. Pakete, die es jetzt nicht in den Standard-Repositories gibt, wie Control Center oder extra Lüftersteuerungspakete und sowas, die kommen in unser Repository. Aber ansonsten ist das komplette Grundsystem, Kernel und die normalen Pakete, die sind alles von den jeweiligen Distributionen, aus den Standard-Repositories, dass man auch quasi nicht unbedingt auf uns angewiesen ist. Also jemand möchte ja auch nicht jetzt unbedingt was von einem Firmen-Server runterladen, dann soll das halt, also brauche uns quasi nicht dazu.
Aber ich kann mir auch ein ganz normales Ubuntu selber installieren und dann gucken, ob ihr dann halt die speziellen Treiber für irgendwas habt, was halt nicht out of the box funktioniert.
Genau, ja, das ist kein Problem, genau. Da haben wir ja auch Anleitungen dann dazu, was es für Probleme geben könnte. Irgendwelche, ja, dass man in den Grub beim Booten irgendwie einen Parameter reinschreiben muss beim ersten Start, bevor noch ein Treiber installiert ist oder sowas. Aber wir bieten auch ein Skript an, ein Anpassungsskript für Ubuntu und SUSE, damit man sich eben selbst installieren kann, auch mit der eigenen Partitionierung, wie man möchte, mit Festplattenverschlüsselung. Und dann führt man danach quasi unser Skript aus und das macht dann die Anpassungen von alleine am Grub für irgendwelche Touchpad-Treiber vielleicht noch oder sowas. Genau.
Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Fedora einsetze oder ein Arch Linux oder irgendwas anderes?
Dazu haben wir noch kein Skript, aber da gibt's dann halt eben von uns die Infos, was wir quasi bei den anderen Distributionen anpassen. Und dann läuft das eigentlich unter fast jeder Linux-Distribution gleich. Also
das. Kannst du das irgendwie quantifizieren? Kannst du irgendwie sagen, weiß ich nicht, zu 99,2% läuft alles out of the box und ihr müsst halt nur so 0,8 anpassen oder ist es mehr?
Es ist schwierig zu sagen. Es kommt immer darauf an, wie alt die CPU-Generation zum Beispiel ist. Also wenn jetzt eine ganz neue Generation rauskommt, dann müssen wir schon, ich sage jetzt mal, mehr tricksen, dass wir dann wirklich aus Testing-Repositories Kernel oder andere Firmware-Pakete in unser Repository übernehmen, bis dann die Stable-Distribution da auch nachgezogen hat. Weil wir wollen eben, dass die Kunden normales User-Erlebnis haben, so wie wenn sie sich auch ein Notebook mit einem anderen Betriebssystem kaufen, sage ich mal. Und deswegen sind eben manchmal neuere Pakete notwendig. Und deswegen ist es dann gerade bei Generationswechseln ist schon sehr aufwendig, da hinterher zu programmieren, sage ich mal. Und also es ist vielleicht, wenn eine neue Generation rauskommt, kann man sagen, ja, dass man schon vielleicht 70-80% läuft so out of the box. Aber zum Beispiel auch noch nicht optimal, dass dann die Firmware für das WLAN-Modul noch nicht die richtige ist oder dass die Energiesparfunktionen vom Prozessor noch nicht den noch nicht ganz ausschöpfen. Und da müssen wir dann eben mit neueren Paketen dann nachhelfen. Aber desto länger ein Gerät an der Markt ist und dann ziehen die Distributionen natürlich irgendwann nach auch und dann ist es nicht mehr so viel. Also dann kann man schon sagen, dass es vielleicht zu 90-95% out of the box läuft. Also wir versuchen schon darauf zu achten, dass möglichst viel out of the box läuft. Deswegen beschränken wir uns auch nur auf Komponenten, die möglichst gut auch funktionieren. Aber ist halt nicht immer möglich. Intel-Prozessoren, ja, es gibt noch AMD-Prozessoren, aber dann hört es eigentlich im Großen und Ganzen schon auf. Also hat man nicht so die große Auswahl jetzt als Beispiel. Und bei den Grafikkarten ist es ja ähnlich.
Aber ihr habt jetzt nicht nur einen Prozessortyp. Also ich kann, gut, bei Notebooks ist es wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Weiß ich nicht, evaluiert ihr das auch bei Notebooks, dass da AMD eventuell ja jetzt wieder mehr im Kommen ist sozusagen?
Das machen wir schon, ja. Also wir versuchen schon immer möglichst breite Auswahl zu bieten, soweit möglich. Aber wenn es ja dann nicht ganz optimal läuft oder nur mit Einschränkungen, dann sagen wir halt, wir nehmen es lieber gar nicht auf, anstatt dass die Leute dann voller Vorfreude, voller Erwartungen ein Gerät bekommen und dann merken, ah, okay, weil es ein AMD ist oder weil es ein Intel ist oder andersrum, funktioniert das eine oder andere nicht, dann lassen wir es lieber weg. Also wenn wir nicht guten Gewissens sagen können, das funktioniert nicht so, wie wir es auch gerne benutzen würden. Mhm.
Gleiche wahrscheinlich bei den Grafikkarten, oder? Da habt ihr auch eine Präferenz oder wird da beides benutzt?
Ja, es ist tatsächlich so halt bei den Prozessoren Intel derzeit und bei den Grafikkarten ist es im Grunde genau das Gleiche, ist auch Nvidia. Weil einfach bei den, also wir möchten wie gesagt auch eher neueste Generationen immer anbieten und da ist einfach ja bei anderen Herstellern die funktionieren einfach ein bisschen schlechter. Es ist einfach, dass die ja eben die Leistung dann nicht passt, dass der Kunde viel Geld ausgibt für was und dann ist der Treiber noch nicht so fit oder Energiesparfunktionen oder ähnliches. Und ja, das ist halt schon, wie gesagt, immer etwas problematisch, etwas schwierig, wenn es halt eben neu sein soll. Wir könnten natürlich auch auf ältere Generationen zurückgreifen, dass man sagt, man bietet die Vorgängergeneration an. Da ist dann der Treiber meistens schon passend. Gerade jetzt bei AMD, die haben auch gute Open-Source-Treiber und so. Aber halt bei den allerneuesten Generationen funktioniert es halt da zum Beispiel nicht so gut. Und dann, ja, da irgendwas Altes zu verkaufen, das ist nicht unser Anspruch. Also wir wollten eigentlich schon, dass unsere Notebooks als richtige Alternative gesehen werden zu Notebooks anderer Hersteller und andere Betriebssysteme eben auch. Also dass die Leute nicht jetzt denken, wenn ich Linux kaufe, dann muss ich was Altes kaufen und sowas. So soll es eben nicht sein.
Okay, und jetzt sagen wir mal, ihr habt den Laptop oder den Desktop zusammengeschraubt, ihr habt das Linux draufgetan und das funktioniert auch alles mit den eigenen Anpassungen. Wie kommt es dann zum Kunden?
Ja, ganz normal ein Paket gepackt. Also es gibt auch mittlerweile immer mehr Kunden, die es bei uns abholen, die auch einige Kilometer fahren, um es hier zu holen. Ist aber nicht die Regel. Also die meisten Geräte werden ganz normal per DHL oder UPS rausgeschickt und dann kriegt der Kunde es vom Paketboten einfach.
Und wie sieht's aus, wenn ich im Ausland sitze? Also was weiß ich, Schweiz, Österreich oder so?
Genau, das angrenzende, also ich sage jetzt mal, das Europa-Kontinent ist kein Problem. Also da verschicken wir auch überall hin. Auch in die USA, ist jetzt nicht in Europa, aber auch in die USA, also wo es eben mit den Versanddienstleistern gut funktioniert. Es gibt halt Länder, wo es nicht so ganz gut funktioniert. Da schicken wir nicht hin.
Wie sieht das aus mit den Regularien? Also ich meine, wenn ich das selber zusammenbaue, weiß ich nicht, muss ich das ja in Europa und USA zulassen oder so?
Genau, ja, also das passiert schon in der Fabrik quasi, dass dort dann schon vor der Massenproduktion die Geräte eben getestet werden auf diese ganzen EU und USA Kennzeichnungen, also CE und so weiter zum Beispiel. Also sowas wird schon vorher eben gemacht, auch was jetzt Arbeitsbedingungen betrifft, Kinderarbeit und solche Sachen. Also sowas ist vorher schon abgeklärt, dass da nicht irgendwo was aus irgendeiner komischen Garage aus China kommt oder so.
Das heißt, wart ihr oder war jemand mal von euch vor Ort und hat sich das angeguckt?
Ja, genau. Also wir haben zwei Mitarbeiter auch in Taiwan sitzen, zum Beispiel, eben zusammen mit der Schwesterfirma. Und die sind eben ständig vor Ort und machen da Meetings, versuchen da unsere Anpassungen umzusetzen und machen da eben auch Prüfungen. Also schauen sich eben Muster, Pre-Production Samples eben an. Ob das eben alles passt und so weiter. Also dann kommt eben auch nochmal ein Mass Production Sample, um da nochmal zu gucken, ob das jetzt in Ordnung ist, ob das dann quasi so in Massenfertigung gehen darf. Und das schauen die Kollegen in Taiwan an und schicken dann eben, wenn die keine Fehler mehr finden, dann die nach Deutschland, damit wir dann das auch nochmal abnehmen können quasi und dann auch nochmal unsere finale Installation darauf testen können.
Okay. Und die Teile kommen wahrscheinlich mit dem Schiff, oder? Nach Deutschland hier?
In den meisten Fällen kommen die mit dem Zug. Weil ein Schiff braucht halt 6 Wochen, bis dahin ist schon die nächste Generation raus. Naja, so ganz krass ist es nicht, aber ein Schiff ist halt sehr lange unterwegs und ein Zug braucht nur so 10 bis 14 Tage und es ist von der Zeitspanne ganz gut. Und so kommt das Gros an Lieferungen und ein Teil auch kommt dann auch per Luftfracht, wenn es halt mal dringend sein muss, damit die Leute nicht so lange warten müssen oder sowas, wenn unser Lagebestand dann zur Neige geht.
Wenn ich jetzt oder wenn ihr jetzt Sachen ins europäische Ausland verkauft, wie sieht's dann aus, weiß ich nicht, Stecker mit UK, also Großbritannien und ich war gerade in der Schweiz, sind es auch andere Stecker, sind die dabei oder muss es derjenige, der das bestellt, sagen oder guckt ihr da drauf?
Die sind dann schon dabei, also wir gucken schon, in welches Land das Gerät geht und packen dann den entsprechenden Stecker bei, genau. Und die Tastatur kann der Kunde ja sowieso im Konfigurator bei uns auswählen. Also wenn da ein Schweizer Kunde eine normale deutsche Tastatur bestellt, dann bekommt er die auch so, weil dann will er sie scheinbar. Aber er könnte auch ein Schweizer Layout oder ein UK oder was auch immer. Also wir haben ja bei manchen Geräten, glaube um die 10 Layouts auch. Und ja, das kann er dann auswählen. Und den Stecker, wie du gesagt hast, genau, den packen wir je nach Land dann bei.
Wenn ich es bestellt habe, wie lange dauert es ungefähr, bis das Ding bei mir ist?
Ist relativ lange, weil wir eben keine Kistenschieber sind. Also das sind wir halt langsamer, als wenn man es jetzt irgendwo bei einem großen Online-Händler kauft, weil wir ja tatsächlich erst dann das Grundgerät rausziehen, dann die ganzen Einzelteile zusammensuchen müssen, dann das Betriebssystem installieren. Dann gibt es auch so einen Burn-In-Test, also dass das Gerät 6 Stunden durchläuft auf Last, eben auch Arbeitsspeicher mit MEM-Test und so. Und die ganzen Sachen eben und dann, ja, also so im Shop angegeben haben wir eben 5 Werktage, sofern alles lagernd ist. Wir schaffen es schon in den meisten Fällen schneller zu liefern, dass der Kunde das Gerät vielleicht nach 3 Werktagen sowas in Händen hat. Genau, aber bis zu 5 haben wir eben angegeben, dass da ein bisschen Puffer auch drin ist.
Jetzt kommt das Gerät bei mir an, ich benutze es vielleicht 2, 3, 4 Wochen oder ein paar Monate und es ist irgendwas kaputt, was mache ich?
E-Mail schreiben oder anrufen, dann ist hoffentlich jemand freundliches und nettes am Telefon. Sollte natürlich nur ausschließlich. Spaß. Also jemand Kompetentes am Telefon und wird erstmal halt durchgegangen, ob es nicht vielleicht doch ein Softwareproblem ist oder wir kriegen auch sehr schnell mit, wenn wieder durch irgendein Update irgendwas kaputt geht. Es kommt halt doch ab und an mal vor. Und wenn es tatsächlich ein Hardwareproblem ist, dann kriegt der Kunde ganz normal ein Rücksendeetikett für DHL, ist kostenlos natürlich, das Gerät kommt dann zu uns, wir prüfen das und bauen dann die jeweiligen Teile eben aus. Genau, wir können recht viel reparieren, also es ist nicht so, dass wir dann bloß wirklich das einfach wieder den gesamten Monoblock tauschen und neues Gerät zurückschicken, sondern wir schrauben auch schon wirklich also Mainboards aus, auch aus Notebooks eben, oder so diese kleinen USB-Boards an den Geräten an der Seite, sowas wird auch ausgetauscht. Also ist da eigentlich ziemlich komplett auch Display-Austausch. Und wenn zum Beispiel ganz klar identifiziert werden kann, dass ein RAM-Defekt ist über einen MEM-Test oder dass die Festplatte einfach ausgefallen ist, dann kriegen, und die Kunden möchten selbst austauschen, dann kriegen die von uns einen Disassembly Guide, also eine Anleitung, wo wirklich haarklein beschrieben ist, wie man das Gerät austauscht, aufmacht und warten kann und wie man dann eben zum Beispiel den RAM wechseln kann. Dann kriegen die vorab eben neues RAM-Modul geschickt, bauen dann den alten RAM aus, packen den neuen RAM rein und wenn es dann geht, was zu hoffen ist, müssen sie uns dann eben nur noch den defekten RAM zuschicken und ja, müssen so nicht das ganze Gerät durch die Weltgeschichte schicken.
Wenn ich jetzt selber meinen RAM erweitern will oder so, kann ich das dann auch, also kriege ich dann auch eine Anleitung von euch, wie ich das Ding auseinandernehme?
Ja, also auf jeden Fall, ja. Das, wenn da einer danach fragt, kommt auch in den Shop, das ist noch im Aufbau, dass wir diese ganzen Wartungsanleitungen eben in den Shop packen zum jeweiligen Gerät, aber das ist auch kein Problem. Ja. Also wir haben auch Kunden, die bestellen das Gerät eben mit nur einem RAM und gar keinen Festplatten, stecken sich dann einen zweiten RAM dazu und dann halt eine Festplatte ihrer Wahl. Das kann man auch machen und ist auch erlaubt, also geht auch die Garantie nicht verloren, außer man rutscht natürlich mit dem Schraubenzieher ab oder sowas, dann wird's schwierig. Nee, genau.
Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen, ob die Garantie dabei erlischt. Dann kann ja auch mal sein, BIOS, es gibt ein BIOS-Update, weil, was weiß ich, wir haben große Sicherheitslücken im BIOS oder im Prozessor, hatten wir ja alles gerade. Wie sieht's damit aus?
Das gibt's auch von uns, genau. Also kann jeder Kunde in seinem Kundenkonto sich einfach einloggen und da gibt's dann die BIOS-Downloads. Und dann kann da das neueste BIOS einfach runterladen. Also es gibt eben solche Updates mit Sicherheitslücken, aber es gibt auch Funktionsupdates auch für die BIOSes. Da hatten wir letztens erst, dass man zum Beispiel das BIOS dann gewisse Features wie die Webcam oder ja, Mikrofone und sowas ausschalten kann. Oder die Intel Management Engine, das geht auch bei unseren Geräten über das BIOS. Sowas rüsten wir dann auch nach und es ist dann auch für alle Kunden frei zugänglich über das Kundenkonto eben. Genau, und da gibt es dann auch Anleitungen, wie man es dann flasht, also bebilderte Anleitungen, dass man da nichts kaputt macht. Und ist dann, ja, also auch problemlos möglich, also darf man auch machen.
Das heißt, ich kann bei euch diese Intel ME, also Management Engine, ausschalten?
Genau, ja, genau. Das geht einfach über ins BIOS reingehen, da gibt es dann so Advanced Options und da kann man dann die Intel ME deaktivieren. Und
okay, und wie habt ihr das gemacht? Hast du das? Also das ist ja wahrscheinlich nicht ganz trivial gewesen.
Wir haben das halt einfach ins BIOS rein entwickeln lassen. Okay. Also genau, es ist jetzt ist kein Coreboot oder ähnliches, kein Open Source BIOS. Da sind wir dann wieder bei der Performance-Ausbeute und so weiter, wo es ein bisschen schwierig ist. Es ist schon, ich glaube, ein AMI-BIOS und das muss man dann halt in Zusammenarbeit mit der Fabrik und dem Hersteller haben wir das dann halt reinprogrammieren lassen, dass das halt soweit funktioniert. Also solche Anpassungen werden auch für uns gemacht, können wir auch machen.
Aber habt ihr euch mal Coreboot und Linux-Boot und sowas angeguckt? Also wenn du sagst, ist ein bisschen zu langsam vielleicht?
Ja, also sind wir schon auch dran, auch in Kontakt mit der einen oder anderen Person, was die betrifft. Aber das hat immer so ein Hinterherentwickeln, weil halt auch Intel mit den Treibern dann nicht so oder den Firmware-Sachen, dass man Zugang zum Prozessor findet, so nicht so ganz freizügig umgeht und gerade dann noch bei Geräten mit Nvidia-Grafikkarte und so. Genau, also wir sind da schon immer dran, aber da bei Coreboot ist es wirklich halt sehr, ja, also das, ich sag mal, zeitlich noch innerhalb der Lebenszeit eine Generation zu schaffen, ist ja momentan nicht möglich.
Zumindest jetzt für euch als kleinere Firma. Also ich meine, Google macht ja sowas, aber die haben wahrscheinlich auch einfach genug Leute dafür.
Genau, ja. Genau. Die setzen halt wahrscheinlich 100 Leute hin oder wenn es reicht, die das dann machen sollen und los, genau. Ja.
Weil eine der letzten Konferenzen, auf der ich war, war das halt auch ein Thema und da ging es dann halt, oder da konnte man sehen, dass es ziemlich lange braucht, bis die Firmware initialisiert wird. Das sind 11 Sekunden. Ich habe das jetzt auch mehr bei meinem Mal nachgeguckt. Und die Leute von Coreboot und die können das dann halt in unter 2 und das ist dann halt schon ein Unterschied.
Ach ja. Ja, klar, ja. Das schon, ja. Klar.
Und sind dann halt freie Sachen, ne? Während wenn du ein BIOS irgendwo einkaufst jetzt, kannst du halt nicht reingucken.
Genau, ja. Ja, das ist sicher ja ein ja, Kritikpunkt, ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber gut, dass es euch wenigstens anguckt, auch wenn es ja wahrscheinlich jetzt einfach an der Größe sozusagen ein Problem gibt. Die BIOS-Updates, gibt ja auch so die Möglichkeit, dass das jetzt direkt über die Control Center von KDE und GNOME und sowas gemacht wird, dieses FW-Up oder so. Seid ihr da dran? Geht das bei euch?
Genau, es ist in den finalen Zügen, sage ich mal. Also es ist ein Testgerät, auch bei dem ja, bei dem Herrn, der das pflegt, mir fällt jetzt dessen Name nicht ein, der arbeitet, glaube ich, bei Red Hat. Ja. Genau, der hat auch, genau, also mit dem zusammen arbeiten wir da dran, dass es funktioniert. Und genau, bei unserem InfiniBook Pro 14, das ist so ein Gerät, hat der auch zum Gegentesten, da geht's bei ihm auch schon. Müsste man auch im Git-Repository sehen. Aber es ist noch nicht ganz offiziell quasi. Müssen wir halt dann auch vorher unsere ganzen anderen Geräte halt auch eben durchtesten und so weiter. Ist halt auch ein großer Aufwand. Es muss ja mit jedem Gerät auch sichergestellt sein, dass das Gerät danach noch bootet. Das wäre schon nicht schlecht, wenn es noch geht,
ja. Ja, das wäre gut, ja.
Genau.
Sonst kommt er dann doch erstmal wieder zu euch und sagt, das geht nicht.
Ja, richtig, ja. Da haben wir die Garantiefälle, ja. Ja. Das mit dem Austauschen ist dann nicht so einfach, ja.
Wie lange haltet ihr so die Ersatzteile vor? Also wenn ich jetzt merke, okay, es ist was kaputt gegangen und ich war vielleicht auch selber schuld, was weiß ich, ich habe Wasser über die Tastatur gekippt und das werdet ihr jetzt nicht einfach so bezahlen, oder ich merke, der Akku geht zur Neige, ob ich den nochmal selber austauschen kann. Wie lange haltet ihr sowas vor und geht das?
Also in der Regel bis zu 5 Jahre. Das bieten wir auch so als Garantie-Upgrades an, bis zu 5 Jahre auch, um eben nachträglich noch kostenpflichtige Reparaturen machen zu können. Also genau, das ist klar, es klappt nicht immer, aber also bis zu 5 Jahre ist unser Ziel und da ist auch entsprechend von den Geräten, die eingekauft werden, liegen dann auch immer voll funktionsfähige neue Geräte in einem Reparaturlager. Und genau, werden dann dafür hergenommen, eben für solche Langzeitreparaturen, sage ich mal. Ja.
Wie sieht's aus mit Akkus? Kann ich so einen Akku nachbestellen? Kann ich den überhaupt ausbauen noch?
Bei vielen Geräten geht's noch, ja. Schon, also klar, bei den ganz flachen Ultrabooks, da ist dann irgendwo, ja, hat man halt keine Möglichkeit mehr, den von außen einfach so zu wechseln. Von außen, wohlgemerkt. Aber bei den meisten Geräten ist der gesteckt und dann ist es kein Problem, den dann auch eben entsprechend nachzukaufen als Ersatzakku oder wie auch immer. Und bei den Geräten, bei denen er nicht von außen gesteckt ist, kann man einfach die Bodenplatte öffnen. Das sind ja zwei Hände voll Schrauben in der Regel. Und dann ist ist die Batterie auch quasi mit noch zwei, drei Schrauben festgeschraubt und kann dann einfach abgesteckt werden. Also es ist auch wirklich, die ist nicht eingeklebt oder irgendwas über irgendeinem proprietären Anschluss dran, sondern das ist ganz normal intern angesteckt dann und kann so auch gewechselt werden nachträglich.
Dann habt ihr, ich habe auf der Website gesehen, es gibt Support vor Ort. Wie funktioniert das? Habt ihr da Leute über Deutschland sitzen oder fährt da jemand hier von Königsbrunn aus ganz Deutschland ab und hilft den Leuten zu reparieren? Oder?
Ja, also gut, es ist die Aussage ist etwas breit gefasst vielleicht. Also hier im Raum Südbayern, sage ich jetzt, oder Süddeutschland, da machen wir es tatsächlich vor Ort. Also haben da drei Servicefahrzeuge, die hier rumfahren. Aber in der Regel ist eben das vorhin angesprochene mit dem Vorab-Austausch und so weiter zum Beispiel halt gemeint, also dass die Teile auch vor Ort zum Kunden kommen dann und dass er direkt dann eben den Rahmen austauschen kann, ohne das Gerät aus der Hand geben zu müssen. Aber jetzt in ganz Deutschland oder Europa tatsächlich da Leute von uns rumzuschicken, das können wir noch nicht. Und da auch mit Servicepartnern ist es halt auch schwierig, weil da müssten die natürlich auch überall Geräte von uns lagernd haben und so. Ja, und das können wir noch nicht bieten, leider.
Und die müssten wahrscheinlich auch extra zertifiziert sein, weil nicht jeder kann da erstens an euren Geräten rumschrauben und zweitens hat auch nicht jeder irgendwie Linux-Kenntnisse, dass wenn es dann irgendwas Spezielles ist, dass er mal sagt, hier drück mal den Knopf und dann geht's oder so.
Genau, ja, eben. Also es ist ein riesengroßer Aufwand, der halt viel Manpower braucht. Aber auch die entsprechende Nachfrage halt. Also ist klar, mit steigendem Wachstum kann man sowas dann auch umsetzen, wenn man dann eben viele Kunden in gewissen Regionen hat. Und genau, aber ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg dahin.
Testet ihr die Geräte auch noch mit Windows? Also du hast zwar gesagt, jemand, der eine Windows-Lizenz bestellt, kriegt eine oder so, aber normalerweise drauf ist keine. Werden die Geräte mit Windows getestet? Ist es klar, dass damit alles läuft?
Auf jeden Fall, ja, schon. Also es ist Windows-Treiber gibt's für alles eigentlich immer und auch für die Geräte auch. Also Intel stellt ja eigentlich primär für Windows zum Beispiel her und auch ganzen anderen Chip-Hersteller ja auch. Entsprechend gibt's auch immer die Treiber. Wir testen auch Windows drauf, machen da auch eine Installation und dann auch die Belastungstests und Laufzeittests, um da auch ein bisschen Vergleich zu haben. Aber die Windows-Treiber bieten wir sogar auch so an, also frei. Die kann man auch so einfach von uns runterladen. Und wenn man sich jetzt selber ein Windows installieren will zum, ich weiß nicht für was, kennt keinen Anwendungsfall. Nee, also, ja, klar, also, genau. Es funktioniert auch auf jeden Fall und Treiber gibt's zu jedem Gerät kostenlos dazu. Ist dann entweder ein USB-Stick oder eine DVD dabei. Auch wenn man kein Windows hat, wohlgemerkt, ja.
Okay. Ja, mir fällt auch keiner mehr ein und seitdem der letzte war noch irgendwie Spiele spielen. Also gut, abgesehen davon, dass ich dafür auch keine Zeit habe. Aber selbst das habe ich bei euch auf der Webseite gesehen. Also ihr habt irgendwie eine Liste an Spielen, die, weiß ich nicht, ihr hier im Haus mal getestet habt oder die ihr toll findet oder so, oder die auf jeden Fall unter Linux laufen.
Genau, ja. Also wir haben da auch engen Kontakt zu Holase Linux Gaming und ja, schicken denen auch immer Testgeräte, testen auch selbst, haben auch einige Zocker bei uns, machen da auch manchmal so einmal im Monat so Spieleabende hier, ist dann auch gut für Tests. Nee, natürlich nicht mit guten Geräten, aber schon klar, aber halt genau, also sowas machen wir dann auch in-house bei manchen Spielen, auch für Benchmarks ist es ja dann ganz sinnvoll, wie es sich auch mit neuen Treibern verhält zum Beispiel, wenn jetzt irgendein neuer Nvidia-Treiber kommt oder sowas, dass man gucken kann, ob die Benchmarks gleich bleiben oder so, ja.
Jetzt weiß ich, wie ihr den Lasttest macht.
Genau. Ja, genau. Psst. Ich weiß jetzt.
Okay, also ich muss Windows auf jeden Fall nicht in der virtuellen Maschine installieren, weil wenn, dann hätte ich zur Not den Treiber tatsächlich da, wenn man es auch aus irgendeinem Grund bräuchte.
Genau, ja. Mhm. Genau. Aber man kann es natürlich auch in der virtuellen Maschine installieren oder lässt es von uns auch vorinstallieren. In der virtuellen Maschine, das geht auch. Also dass man Linux mit Windows in der VM, in VirtualBox ist es dann, direkt so mitbestellt quasi. Also ist, ja, es ist nicht schwer, das in der VM zu installieren, aber wenn es schon drauf ist, muss man es nicht mehr selber machen, haben wir gedacht. Und dann, genau, ist es auch möglich.
Jetzt verkauft ihr die Geräte in Deutschland, Europa, und da wird es ja wahrscheinlich auch irgendwelches Feedback von Usern geben. Wie nehmt ihr das auf und wie kanalisiert ihr das und geht ihr darauf ein oder sagt ihr, pff, der hat doch keine Ahnung?
Nee, genau, keine Ahnung, ja, genau. Nee, also wir wissen das besser. Genau. Nee, also wir versuchen schon darauf einzugehen, soweit es halt möglich ist. Ja, es ist, nehmen schon das Feedback auf, wie jetzt mit USB-C und Ladefunktionen an den Ports zum Beispiel. Ist auch ein Thema, was drüber, vorhin drüber hatten. Genau, dass wir sowas halt dann schon versuchen, auch mit einfließen zu lassen. Oder eben auch halt, dass wir ständig andere Prozessoren und Grafikkarten auch mal evaluieren. Solche Geschichten halt, oder auch mit Anschlüssen und so. Also, das nimmt der Support ganz normal auf und leitet es dann halt hier an uns halt dann eben weiter, Produktmanagement und mich. Und da versuchen wir dann eben zu sehen, wie wir das dann, ob wir das in Asien dann umsetzen können, ob Sinn macht, das umzusetzen, oder halt wie groß da auch das Interesse für die ein oder andere Funktion wahrscheinlich ist. Und so, genau.
Und wie misst man das, das Interesse von Funktionen? Also weiß ich nicht, machst du da, gehst du da raus, beauftragst eine Marketingagentur, oder ist das eher so Pi mal Daumen?
Ja, ist schon eher so Pi mal Daumen. Also so, ich meine, wir sind ja selber User und da machen wir halt auch intern Umfragen, und man sieht ja auch, wie viel Feedback von den Kunden kommt zu irgendwelchen Dingen. Oder wir machen Umfragen bei irgendwelchen Social Media Plattformen, sowas halt. Also wir machen das schon selber, also dass wir selbst Umfragen machen und so halt sehen, ein bisschen, was ist in den Foren los, was wollen da die Leute, oder ja, was machen die Mitbewerber, was verbauen die für gewisse Dinge und sowas, genau. Und so auch ein bisschen nach, ja, Community-Gefühl, weil das sind die Linux-User doch vielleicht auch ein bisschen anders als andere User, also andere Laptop-Hersteller mit anderen Betriebssystemen machen noch einen Stecker ans Gerät und dann braucht der User einen Hub für alles.
Und dann das auch noch alle 2 Jahre.
Genau. Genau. Ja, und dass das nicht so sinnvoll ist, das glaube ich, sieht, also ja, also.
Ihr habt einfach eure Leute nicht richtig an der Kandare, würde ich sagen.
Genau, nee, also sowas, also ja, irgendwo mit logischem Menschenverstand halt ein bisschen auch angehen. Nicht bloß so Marketing, bla bla, so ein bisschen, wow, wir haben einen Mega-Stecker, sondern halt schon auch so, was sinnvoll ist, ja.
Habt ihr irgendwelche Foren, wo die User sich jetzt selber austauschen könnten, oder sagt ihr, nee, mach das mal woanders, wir beobachten das damit?
Eigene Foren an sich jetzt, speziell für unsere Geräte und so, das haben wir nicht. Aber wir sponsern halt die ein oder andere Seite eben. Aber die sind jetzt unabhängig von uns eigentlich. Also so Distributionsforen zum Beispiel, dass wir die sponsern, also Ubuntu Forum zum Beispiel. Und genau, aber eigene Foren jetzt so haben wir nicht. Aber ist ein guter Punkt, können wir drüber nachdenken, ja. Dass wir da vielleicht, ja, User helfen Usern oder sowas.
Jetzt will ich so ein Gerät mal ausprobieren. Wie, wo habe ich die Gelegenheit dazu?
Ja, entweder bei uns. Man kommt zu uns, schaut sich's an.
Ich kann mal hier einen Termin machen. Kann ich hier anrufen und sagen, ich würde gerne mal die paar Sachen angucken und komme dann hier bei euch in der Nähe von Augsburg vorbei. Funktioniert
das
so?
Genau, ja, das geht ja. Also wir haben auch Kunden, die sagen, ach, ich weiß nicht, nehme ich das eine, das andere oder das dritte Gerät. Und dann lassen wir die Geräte so, wie der Kunde sie eventuell kaufen würde. Dann so fertigen wir die dann, stellen die hier hin. Und dann kann er sich da, wo wir jetzt sitzen, Blick vom Balkon zu unserem Gartenteich, ausprobieren und gucken dann, welches Gerät ihm am meisten zusagt. Also das ist kein Problem, genau. Wir haben auch schon einige Händler, also wir haben jetzt keine Händlerliste noch online, aber wir haben auch einige Händler, die auch schon Geräte von uns mit so anbieten, aber in der Regel halt entweder bei uns oder man lässt sich einfach nach Hause kommen. Also wir haben auch Leute, die rufen an und fragen gezielt, ob das schlimm ist, wenn er sich 2 Geräte bestellt, aber schon weiß, dass er 1 zurückschicken wird. Und ja, und so, man hat ja sowieso 14 Tage Widerrufsrecht. Also das heißt, kann einfach ein Gerät bestellen, wie man es gerne hätte, ausprobieren, möglichst nicht beschädigen und dann einfach zurückschicken. Dann kriegt er auch wieder ein kostenloses Retouren-Etikett. Also auch gar nicht mit Kosten verbunden. Ne? Wieder vor Ort.
Sonst seid ihr auch auf ein paar Linux-Veranstaltungen, ne? Dass man auch da vor Ort mal nachgucken kann.
Genau, also sogar relativ häufig. Jetzt dieses Wochenende in Dornbirn beim Linux-Tag, Linux Day Österreich. Genau, aber so sonst auch recht oft. Also in Chemnitz waren wir auch und hier in Augsburg auch häufiger. War vor 2 Wochen erst so ein Hackathon, wo wir auch vor Ort waren und einigen Konferenzen. Also wir versuchen schon möglichst auch so ein bisschen uns zu zeigen, dass die Leute auch sehen, da stecken Menschen dahinter und ja, es ist nicht bloß irgendjemand Anonymes. Ja.
Habt ihr da auf der Webseite irgendwo eine Liste, wo, was die nächsten Veranstaltungen sind, wo ich dann vielleicht, ist ja irgendwas in meiner Nähe, dass ich mal vorbeigucken gehe?
Genau, ja, im Newsbereich, ja. Wir haben einen Newsbereich und da sind die Ankündigungen immer drin, unter in unserem Newsletter und ja, Social Media. Die Sachen einfach nachgucken, ja.
Wo siehst du so die nächsten interessanten Entwicklungen? Also sei es jetzt Hardware, sei es Software im Linux-Bereich, sei es jetzt bei euch, was weiß ich, was als nächstes Produkt, also okay, USB-C-Laden hatten wir jetzt schon angesprochen, aber sowas in die Richtung, was denkst du, wo geht so die Reise in den nächsten paar Monaten hin?
Also was jetzt Software von extern betrifft, ist, denke ich, der Spielemarkt ganz stark, dass da noch deutlich mehr kommt. Man sieht ja, dass immer mehr auch große Titel parallel auch für Linux erscheinen oder mit Verzögerung. Das, denke ich, wird nochmal einen großen Schub geben, auch so generell, weil viele Leute nutzen Windows nur zum Spielen, weil es halt eben die Spiele nur für Windows gibt. Insofern, ja, ist da, denke ich, dann nochmal ein großer Hype zu erwarten, auch was generell halt dann das Linux-Interesse betrifft, weil wenn ich dann quasi nicht mal mehr zum Spielen das Betriebssystem wechseln muss, dann kann ich ja direkt eben Linux für alles verwenden. Und bei uns intern ist Energiesparen ein großes Thema und Geräuschentwicklung. Also nur zwei Sachen. Das eine ist ein Tuxedo Control Center, nennt sich das. Haben wir jetzt eine interne Alpha-Version fertig, wo man dann eben auch gezielt zum Beispiel Prozessorkerne ausschalten kann, den Maximaltakt begrenzen kann vom Prozessor oder auch USB-Anschlüsse richtig hart ausschalten kann. Eben um nochmal Energie zu sparen, wenn man unterwegs ist. Oder ja, man braucht nicht ständig alle 4, 8, 12 Kerne, dass man die eben dann deaktiviert.
Okay, das funktioniert dann so ähnlich wie dieses Powertop und sowas, oder?
Genau, ja, richtig, genau. Also so in die Richtung, ja. Aber eben so CPU-Steuerung gibt es ja an sich noch keine so Tools, auch keine grafischen Tools. Wir wollen halt so ein, ja, das ist halt auch der Normal-User, das mit Profilen steuern kann. Ja, für Windows gibt sowas halt immer, dass diese Performance-Modus und solche Sachen. Und das fehlt halt unter Linux einfach noch so als zentrale Stelle. Und das soll halt darüber dann möglich sein. Und darüber dann aber eben auch so Systemprotokolle auslesen, dass man, wenn man irgendein Problem hat, dass man das damit lösen kann dann eben oder sich die Fehlermeldungen anzeigen lassen kann. Und vielleicht den einen oder anderen auch dann mehr zu Linux zieht, weil er es auch grafisch machen kann. Dass sowas am Terminal natürlich alles möglich ist, ist kein Thema, das ist schon klar. Aber viele denken halt, Linux ist ja das mit diesem schwarz-weißen Bildschirm. Und dieses Vorurteil, das versuchen wir mal aufzuräumen. Genau. Und das zweite ist noch ein Tuxedo Fan Control zur Lüftersteuerung, dass wir da eben auch weg von den, die jetzt Intel vorgibt, den Steuerungen, die direkt was Eigenes entwickeln, dass wir das halt wirklich testen und gucken, bis zu welcher Temperatur und was, wie können wir da ein leises Gerät erzeugen, bis zu welcher Temperatur kann es auch ganz passiv sein, wenn ein Gerät jetzt rumeidelt, dann ist der Temperaturverlust übers Gehäuse schon groß genug, dass der Lüfter gar nicht laufen muss zum Beispiel. Genau, und das ist auch etwas, was wir jetzt sogar als Beta schon veröffentlicht haben für einen Test, also noch nicht vorinstallieren, aber so veröffentlicht haben zum Rumprobieren mal.
Das wird dann für die Distributionen veröffentlicht, die ihr so im Angebot habt?
Also dafür paketieren wir es, genau. Auch als Quellcode-Paket. Also dass das jeder auch dann bei sich einfach kompilieren kann und starten kann. Genau, also dass auch andere Distributionen, auch User, die kein Tuxedo-Gerät haben, testen können, das ist halt Open Source oder halt auch ausprobieren können. Vielleicht funktioniert es da ja auch, da können wir natürlich nicht sagen, dass es geht, aber weil wir es nicht testen. Aber man kann es ausprobieren. Also so eine Lüftersteuerung ist ja ganz Linux-Funktionen, eigentlich Standardfunktionen, auf die wir da zugreifen. Also müsste es sogar auch bei anderen Herstellern funktionieren. Ja.
Und entwickelt ihr das irgendwie in der Öffentlichkeit? Gibt es das auf GitHub oder sowas? Also das, weiß ich nicht, wenn einer kommt und sagt, hey, da, wenn ich das Fleck da irgendwo dahin pushe, dann funktioniert das noch viel besser. Ich mache einfach mal, ich will einfach mal mitentwickeln da an der einen Stelle.
Genau, also in der Alpha-Phase noch nicht, weil es halt einfach noch zu früh ist, irgendwas zu veröffentlichen. Aber genau, sobald wir da eine lauffähige Version haben, geht es dann online, genau, in Git. Genau, ist noch, also wir haben dann einen GitLab-Server, wo das dann online kommen wird, genau.
Ja, noch irgendwas, was für die Zukunft oder für die nächsten paar Monate interessant wäre jetzt?
Ja, Festplattenverschlüsselung, sowas. Also wir machen unsere Installation nicht manuell, sondern wir haben so eine Fully Automated Installation. Das ist ein, also FAIProject.org, Open-Source-Software, auf die wir da zugreifen, die wir halt eben entsprechend dann angepasst haben mit oder die Installation halt angepasst haben mit den Treibern und so weiter. Und die Installation, die da stattfindet, ist momentan aber nicht verschlüsselt. Also es ist eine normale, ganz normale Standardinstallation und keine Festplattenvollverschlüsselung, Lux oder sonst was. Und genau da arbeiten wir auch dran, dass da zumindest Home, aber idealerweise natürlich noch mehr, direkt verschlüsselt ist. Genau. Auch über unsere, also diese automatische Installation bieten wir auch webbasiert an für die Kunden zu Hause. Wenn jetzt ein Update oder man selbst das System zerschossen hat, dann muss er bloß so ein WebFi-Stick anstecken. Also webfi.de ist das auch alles beschrieben. Und dann wird einfach die automatische Installation gemacht, so wie wenn es bei uns im Haus stattfindet. Also ist dann im Grunde 1:1 wieder Werkszustand zurücksetzen eigentlich. Ohne dass man irgendeine Recovery-Partition hat, die 2 Jahre lang die Festplatte, den Festplattenplatz verschwendet quasi.
Ich glaube, es ist auch ein so ein Stick dabei, ne? Also wenn ich eins kaufe, dann.
Mhm, genau. Liegt schon ein fertiger Stick dabei, dass man sich den nicht mehr selber erstellen muss. Genau, wobei der ist viel zu groß für die Webfi, die Webfi hat, also der muss ja bloß mal einmal ein System booten, hat 20 MB und der Sticker hat 16 GB, aber kann man ja noch für was anderes benutzen, so ein Goodie nochmal quasi. Genau.
Okay, und dann habe ich dann eine Oberfläche und kann dann wieder die verschiedenen Linuxe, die ihr anbietet, auswählen und der macht mir dann alles platt, warnt wahrscheinlich hoffentlich vorher.
Genau. Nee, es kommt so ein kleines Bootmenü, wo dann eben die Distributionen zur Auswahl stehen, wie du sagst, genau. Und dann sind auch Warnungen und so, auch nochmal eine rote Warnung. Aber wenn man die dann auch ignoriert, dann wird die Festplatte komplett formatiert und die Daten sind alle weg und es ist frisch, komplett frisch installiert, ja.
Und das ist dann quasi der Auslieferungszustand. Mhm. Und so macht ihr das hier, wenn ihr hier ein neues Gerät habt, auch.
Genau, ja. Mhm. Genau. Bloß da ist es natürlich halt von den internen Surfern und sonst ist es halt vom Webserver. Aber genau, ja. Und dann geht's halt wieder nach der Installation geht's halt dann wieder von vorne los mit Benutzername auswählen, Passwort, Sprache und die Sachen dann kann die User dann wieder selbst vergeben. Mhm.
Okay, vielen Dank, Herbert, dass du uns mal erklärt hast, wie ihr hier so die letzten 15 Jahre über das aufgebaut habt und wie ja ich als User, wenn ich ein vorinstalliertes Linux-Notebook haben will, das hier bei euch dann kriege sozusagen. Danke.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da warst. Shining, shining. I know something you don't know.
My ambition to create a whole new meaning for my soul. My powers got him wincing. I destroy his inhibitions, making sure he knows exactly about his role. I've mapped out the grand mission. Listen close to this transmission, here to answer all the questions about your goal. Transmitting the message when the moon is crescent. Transmitting the message when the moon is crescent. Transmitting the message when the moon is crescent. Changes about wishing. See, I cast a spell. His fist is made of gold. The light is switching inside veins with ammunition filled with fairy dust and magic's on payroll. The Holocaust of ladies burned at stakes beside the babies. Dire culture of women, do what you're told. The queens that I
dying, waiting. Goons in charge, we'll all stop reading. Balance left and right, brain now making you whole. Transmitting the message when the moon is crescent. 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 I see the light shining. I know something you don't know.
Damit sind wir natürlich auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Gerade habt ihr noch eine alte Bekannte gehört. Das war Kaylee Mays mit Shining. Die hatten wir schon ein paar Mal im Programm. Davor war Tranced und Laurie Webb mit Aren't You Clever. Und der erste Titel heute war The Devil Music mit Fool's Gold. Und ich habe mal wieder gemerkt, dass ich nicht so richtig gemacht bin für diese Musikauswahl. Öfter macht es ja der Patrick. Ich höre dafür einfach zu wenig Musik, aber ich hoffe, da die Sachen, die ich rausgesucht habe, gefallen euch trotzdem. Wer Lust hat, selber hier mal Musik vorzuschlagen, der kann das natürlich gerne tun. Also wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen, Musikvorschläge zu machen, dann schreibt uns das doch einfach per Mail sozusagen. Und vielleicht ist das dann in einer der nächsten Sendungen zu hören. Ja, sonst ganz am Anfang habt ihr gehört, Lajic hatte dann am Ende ein paar Tonprobleme oder Mikroprobleme. Eigentlich ist es wohl ein neues Headset, hat er mir gesagt, aber ja, ich glaube, Lajic, da müssen wir noch mal ein bisschen ran. Das muss ich noch mal verbessern. Für mich war es ansonsten schön zu sehen, dass es einen Markt gibt für Linux-PCs und Laptops, ja, dass da tatsächlich einiges sich tut. Und obwohl wir jetzt sagen müssen, das Jahr des Linux-Desktops wird es vielleicht nie kommen, aber trotzdem schön, dass es einige Leute gibt, oder einige Firmen gibt, die sich jetzt in diesem Bereich tummeln und man auch so die Auswahl hat, sei es jetzt, weiß ich nicht, ob man zu Dell geht und sich da einen Laptop holt oder gibt ja noch ein paar andere Firmen, da die eine spanische zum Beispiel oder jetzt von Tuxedo. Also es ist schön einfach zu sehen, dass man da jetzt als Linux-Fan auch die Auswahl hat und sich nicht erst einen Windows-Laptop kaufen muss und dann die Windows-Lizenz sozusagen in den Wind schießen muss und den Preis sowieso immer mitzahlen möchte, muss sozusagen, obwohl man es nicht möchte. Also wenn ihr da demnächst mal einen Laptop braucht, dann guckt doch mal bei diesen verschiedenen Anbietern. Ich hätte jetzt gerne noch einen Laptop, der per USB laden kann direkt, ja, dass ich nicht erst noch einen Connector rum oder ein Ladegerät immer mitschleppen muss, insbesondere wenn man dann zu Hause so eine USB Docking Station hat, die nur quasi USB-C dran darüber laden und alle Geräte, Maus, Tastatur und halt der Bildschirm gehen direkt. Sowas möchte ich gerne haben. Gibt's zurzeit von Tuxedo nicht, aber ich habe gehört, nächstes Jahr soll sowas wohl kommen. Ich habe von denen auch noch ein Testgerät bekommen und das werde ich dann, meine Erfahrungen damit werde ich dann mal in einer der nächsten Sendungen präsentieren. Ja, und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, kommt gut durch den November. Wir hören uns dann wieder Mitte, Ende November zur nächsten Sendung. Und wie immer, wenn ihr Kritik, Anregungen, Vorschläge habt, meldet euch doch einfach mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.